Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich freue mich sehr. Er ist wieder zurück. Wie hat er gesagt? Aus der Leutatsch. Da muss ich erst mal gucken, wo das überhaupt ist. Aber er wird es uns gleich nochmal erzählen. Tino Meyer. Tino, guten Tag. Welcome back.
Hallo Jens. Ja, ich bin wieder da und ich bin wieder da. Klingt, als wäre ich eine Ewigkeit weg gewesen. Es war eine Woche.
Gefühlt war es so.
Es war eine Woche und ich habe mir sagen lassen, es ist einiges passiert. Aber um erst mal deine geografische Frage aufzuklären. Es heißt Leutatsch.
Ach, okay.
Das ist praktisch, habe ich letzte Woche gelesen, wird es beworben als Tirols Hochplateau.
Okay.
Ist also praktisch ein Skilanglaufgebiet hinter der Grenze, grob gesagt, zwischen Garmisch und Seefeld, aber auf österreichischer Seite praktisch die Nachbargemeinde zu Mittenwald. Das wäre die bayerische Entsprechung sozusagen. Dann geht es ein bisschen durch so eine Klamm und dann praktisch beginnt Tirols Hochplateau, die Leutatsch.
Hast du Schnitzel gegessen? Hast du Almdudler getrunken? Hast du Kaiserschmarrn gegessen?
Almdudler habe ich darauf verzichtet, weil ich habe schon Kaiserschmarrn gegessen. Und das war, ich habe Kaiserschmarrn gegessen als Belohnung sozusagen. War ja auch ein bisschen Trainingswoche, ne? Und man muss ja auch was für die Seele tun. Habe ich also einen Kaiserschmarrn gegessen und aber auch Schnitzel hatte ich auch.
Sehr gut. Kann man immer machen. Österreichische Küche nahezu perfekt. Haben wir ja auch selbst schon erlebt letztes Jahr zum Beispiel
jeden
im Trainingslager.
Fall. Ja. Dann habe ich gehört, Jens, Ralf Becker ist nicht mehr im Amt.
Ja. Nee,
Spaß beiseite. Spaß beiseite habe ich natürlich mitbekommen.
Ja.
Da schicke ich euch letzte Woche einen Gruß sozusagen aus der Leutatsch, eingedenk der Niederlage in Halle und eines möglichen Trainerbebens und dann kommt alles anders.
Kommt alles anders. Der Dienstag war wirklich verrückt, das kann ich dir so sagen. Dafür war der Freitagabend dann richtig schön emotional bis zum Schluss. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich versuche ja momentan noch bis Ostern auf Süßigkeiten und auf alkoholische Getränke zu verzichten. Aber Freitagabend, boah, nach diesem Spiel, oh, ich habe mich so erwischt, hätte so gerne Nüsschen und Bier, hätte wirklich mich gerne am Abend dann noch irgendwie verwöhnt, war aber nicht möglich.
Was ist es dann geworden? Wasser mit Kohlensäure oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Joghurt geworden ist und ja, irgendeine Schorle. Also wie gesagt, es war ziemlich trübe. Aber ich habe wenigstens, bin ja gefragt worden, welchen Tee ich getrunken habe, weil das hat sich so ein bisschen durchgesetzt durch die Instagram-Stories, dass ich ja immer Tee trinke. Dieses Mal habe ich eine Cola getrunken. Und die Cola, mein Lieblingsgetränk, hat es wohl gebracht. Jetzt werden manche sagen, nee, wenn du auf Süßigkeiten verzichtest, musst du aber auch auf Cola verzichten. Ich bin da ein bisschen im Monat März jetzt runtergegangen. Also auf das ein oder andere Getränk, was süßen Inhalt hat, kann ich nicht verzichten, 2 Monate. Aber wie gesagt, ich versuche auf das Süßigkeiten, also Schokolade oder sowas zu verzichten.
So eine langsame, süße Wiedereingliederung, möchte ich mal sagen. Ne? Du fängst
ja
also mit Cola wieder an und spätestens zu Ostern ist dann das große Comeback von Nüsschen, Bier und der ein oder anderen Süßigkeit, die du da gerne trinkst. Oder
apropos
ist.
Bier, Radeberger Pilsner ist ja unser Exklusivpartner und seit Anfang März spielt Radeberger Pilsner und Radeberger alkoholfrei im neuen Trikot auf. Schaut euch doch ganz einfach mal im Getränke- und Einzelhandel eures Vertrauens um. Das Ganze wird durch die frische Kommunikationskampagne lautstark unterstützt. Unter dem Motto Auf die Leidenschaft wird ab 22. März im TV und auf allen gängigen Online- und Streaming-Plattformen das Ganze zu sehen sein. So, jetzt starten wir in unsere launige Runde zum Spiel gegen 1860 München, zur Trennung von Ralf Becker, auch zur Zukunft von Markus Anfang. Tino, wir haben eine Menge zu diskutieren.
Das stimmt und das ist nur eine Woche gewesen. Ich kann es eigentlich so richtig noch nicht fassen. Ne? Und wenn ich auf die Tabelle gucke, sage ich, es ist gar nichts passiert in der Woche. Aber es hat sich eine ganze Menge ereignet, ja. Lass uns anfangen.
Und da sind wir drin in der Runde, freuen uns sehr. Er arbeitet für die Kollegen des MDR und von Magenta Sport, war für Magenta Sport am Freitag auch bei diesem emotionalen Heimspiel gegen 1860 München im Rudolf-Habig-Stadion dabei. Alex Köper ist in der Leitung. Alex, guten Tag.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und mit ihm hatte ich schon letzte Woche kurz gesprochen über die Beurlaubung von Ralf Becker. Heute wollen wir ein bisschen ausführlicher mit ihm sprechen. Arbeitet für die Bild und heißt Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Ja, guten Tag, Jens. Schön, wieder dabei zu sein.
Wir freuen uns. Ja, Männer, zunächst mal in die Runde gefragt. Das war Erleichterung am Freitagabend. Alex, das ist ja immer was Besonderes. Freitagabend, Flutlichtspiel, Emotion, ausverkauftes Stadion, 31.000. Und wenn es dann gut ausgeht für die Heimmannschaft, sprich für Dynamo Dresden, ist das irgendwie, so hatte ich den Eindruck, so ein ganz spezielles Feeling.
Ja, 100%. Also das war wirklich ein unfassbar geiler Fußballabend. Wir hatten bei Magenta Sport ja schon im Vorfeld immer gesagt, das wird das lauteste Spiel der Saison. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das tatsächlich war mit dem ausverkauften Gästeblock, der K-Block in sehr guter Verfassung. Also es brodelte von Anfang an und man hat diese gewisse Energie gespürt, finde ich. So eine jetzt erst recht Energie, weil jeder wusste, was da auf dem Spiel steht. Nach diesen Chaostagen, nach dem Absturz auf Rang 3. Und das hat sich von Anfang an bemerkbar gemacht. Und was dann da an Emotionen transportiert wurde durch dieses ja wirklich auch geile und intensive Fußballspiel mit starken Löwen, die phasenweise auf Augenhöhe waren und so. Das war schon irre. Also wenn ich da denke an den Torjubel von Stefan Kutschke vor dem K-Block, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Die Tränen des Kevin Broll nach Abpfiff, der so viel einstecken musste in den letzten Wochen und dann diesen Sieg sichert. Und der Torjubel von Markus Anfang, den ich noch nie so hab explodieren sehen. Also wenn man sich allein diese drei Bilder anguckt, dann weiß man, was das für ein Abend war.
Ja, muss man ganz ehrlich sagen, also ich habe die Schrottteile, die ja an dem Abend auch von der ISS runterkommen sollten, nicht vermisst. Also die hätten jetzt nicht unbedingt noch ins Rudolf-Habig-Stadion fallen müssen. Es war so Action genug in diesem Spiel drinne, Patrick. Und dieses Spiel hat wirklich eine Menge geboten, auch wenn ich finde, es war jetzt sicherlich spielerisch nicht High-End-Qualität. Da haben wir schon andere Spiele gesehen, aber es war eben so umkämpft, so rasant und es stand so eine Menge auf dem Spiel.
Ja, absolut. Und für Dynamo war es ja wichtig, so ein Spiel jetzt mal auf seine Seite zu ziehen, denn wir haben ja genügend Spiele gesehen, wo sie deutlich überlegen waren und eben es genau nicht schaffen, so ein Tor zu erzwingen. Und diesmal war der Ball halt einfach abgefälscht. Das war ein ganz billiges Ding, kann man im Endeffekt sagen. Aber es hat 3 Punkte gebracht zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt und dementsprechend genau das, was Dynamo gebraucht hat.
Muss man ja auch im Nachgang dann noch sagen, am Freitagabend war man nach diesem Sieg zunächst mal Tabellenführer, aber wenn man sieht, wie die Konkurrenz dann gespielt hat, speziell die aus Ulm, die der Kollege Tino Meyer ja immer etwas geringfügig abwertend bislang eingeschätzt hat, muss man sagen, umso wichtiger waren diese 3 Punkte, Tino.
Ja, Jens, das wirst du mir jetzt also ewig vorhalten, dass ich mich einmal nicht lobend über Ulm geäußert habe.
Mehrfach.
Vielleicht mehrfach nicht lobend genug, sondern das ist ja der nächste dann, dass ich stattdessen auf den SV Sandhausen so ein bisschen geguckt habe. Mhm. Nun trafen die ja beide auch vergangenes Wochenende aufeinander.
Wo war dein SV Sandhausen, als wir ihn am nötigsten gebraucht haben am letzten Sonntagabend? Wo waren die?
Tja, Jens, die Frage habe ich mir am Sonntagabend auch gestellt und war dann schon ein bisschen enttäuscht von meinem SV Sandhausen, den du mir hier immer unterjubeln willst.
Na, lassen wir erstmal deinen SV Sandhausen und den SSV Ulm sein. Über Ulm sprechen wir sicherlich später noch. Gehen wir mal auf das Spiel am Freitagabend ein. Es fing ja schon kurios an, würde ich mal sagen. Alex, bei dir an eurem Interviewpult und zwar mit der Frage, spielt Arslan oder spielt er nicht? Laut Spielberichtsbogen hätte er nämlich nicht gespielt und das hat für eine große Verwirrung bei Markus Anfang gesorgt. Klär uns mal auf, was da eigentlich los war, so kurz vor dem Anpfiff.
Es war wirklich eine skurrile Situation. Also ich habe den Spielberichtsbogen bekommen und gucke da drauf und denke mir, das gibt's doch nicht. Ahmed Arslan spielt nicht. Also ich war wirklich perplex, weil ich mir sicher war, dass er ihn bringt. Und habe das dann natürlich auch im Interview zum Thema gemacht und habe mich auch darauf eingestellt, dass das vielleicht Kontroversen gibt. Und dann stelle ich die Frage und formuliere sie auch so. Ich habe gerade auf den Aufstellungsbogen geguckt und war extrem überrascht, weil Ahmed Arslan nur auf der Bank. Wie kommt's? Und dann guckt Markus Anfang so zur Seite, vielleicht haben es der ein oder andere bei Instagram oder so gesehen, guckt zur Seite und ich habe mich dann schon darauf eingestellt, will er mich jetzt auflaufen lassen? Wird's jetzt ernst im Interview? Weil ich habe natürlich auch das Interview aus Halle noch so im Hinterkopf gehabt, bei Steffi Blochwitz oder bei René Kindermann, wo er ja doch etwas dünnhäutig war nach dieser Niederlage und ich wusste jetzt nicht, ob es vielleicht wirklich sofort zur Sache geht. Und er war aber wirklich auch irritiert, weil er sich dachte, was will er jetzt von mir? Natürlich spielt Ahmed Arslan. Dann gab es halt diese, weiß nicht, 5 bis 10 Sekunden Verwirrung, wo er sagt, Amo spielt nicht. Ich so, tut er nicht? Und er sagt, ne, wäre mir neu. Und dann habe ich aber nochmal geguckt. Ich sage, auf dem Spielberichtsbogen steht er aber als Bankspieler. Ja, und dann löste es sich so langsam auf, weil er dann sagt, ja, dann ist da halt ein Fehler passiert und hat dann Christoph Antal, den Pressesprecher, auch sofort in die Spur geschickt, dass der das mal bitte einmal klären soll, wo dieser Fehler liegt, dass dann noch korrigiert werden kann und da ein neuer Spielberichtsbogen rauskommt. Aber das war schon ein kurioser Moment tatsächlich.
Patrick, warst du überrascht, dass er dann im Endeffekt nur zwei Veränderungen vorgenommen hat oder hast du genau damit gerechnet?
Also vor der Pressekonferenz wäre ich überrascht gewesen über die wenigen Änderungen. Nach der Pressekonferenz war ich es dann nicht mehr letzte Woche, denn da hat er ja relativ deutlich gemacht, dass er auf Kontinuität setzen wird, sprich wenig taktisch verändern wird, was ja auch, das muss man noch dazu sagen, durch die Verletzung von Lars Bünding ja auch schwieriger wurde, weil einfach hinten in der Defensive eine wichtige Alternative weggefallen ist. Und dementsprechend aber auch war schon das Gefühl da, dass er dann auch personell weniger tun wird. Er hat ja ganz klar erklärt dann, warum, nämlich diese Verunsicherung in der Mannschaft, die wollte er nicht durch zusätzliche Umstellungen befeuern. So ist seine Sicht darauf. Man kann das natürlich auch anders sehen, denn ein paar Spieler, die schon länger nicht so die großen Einsatzzeiten bekommen, die warten natürlich eigentlich in so einer Situation auch darauf, mehr Chancen zu bekommen.
Er ist sicherlich bestätigt worden durch die Anfangsphase, vor allem durch das frühe Tor, wo er sich gesagt haben, na, es läuft doch so, wie ich es mir vorgestellt habe, Tino.
Na, letztendlich ist er sich vor allen Dingen treu geblieben, ne? Indem er da auf Kontinuität gesetzt hat. Von daher hatte, also ich habe die Aufstellung auch gesehen, habe mir da erstmal gar nichts beigedacht. Gut, wie gesagt, ich war letzte Woche auch nicht in Dresden und habe so diese atmosphärischen Schwingungen auch nicht so mitbekommen.
Ach, da war eine ruhige Woche, war eine ganz entspannte Woche bei Dynamo.
Habe aber natürlich gedacht, wieder typisch Markus Anfang, wenn alle jetzt erwarten, dass die Aufstellung durcheinander gewirbelt wird, dann wird er die erst recht belassen. Und ich habe auch immer noch im Ohr an einen unserer letzten Podcasts, als es um Lucas Coeto geht, was jetzt ja sicherlich jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs heute nochmal Thema werden wird, wann der endlich zum ersten Mal von Anfang an spielt, dass da, ich weiß gar nicht, welcher Kollege es war, Jens, der gesagt hat, naja, vielleicht hat dieser Coeto eben auch noch nicht die Luft für mehr als 30, 40 Minuten und fand dann die Aufstellung so halt irgendwie auch okay. Und ja, du hast gefragt, klar, das frühe Führungstor hat dann natürlich alles auch ein Stück weit bestätigt und alles erstmal auch ein Stück weit beruhigt, sage ich mal, diese große Anspannung mit dem Führungstor fiel ja da erstmal ein Stück weit ab, so zumindest meine Fernbeobachtung.
Und Dynamo, eigentlich bis zur 30. Minute haben sie das Spiel bestimmt, hatte ich den Eindruck, ohne jetzt nach dem Führungstor so ein Chancenfeuerwerk zu erzeugen.
Das habe ich auch so gesehen. Also die überlegene Mannschaft, ohne das Ganze in echte Torgefahr ummünzen zu können. Und so nach 30 Minuten wurde es dann eher so eine Partie 50-50, wo Dynamo dann aber auch weiterhin Chancen hatte. Bei weitem nicht so ein Feuerwerk wie gegen Rot-Weiß Essen, die ja kurioserweise sogar einen Punkt mitgenommen haben damals. Aber trotzdem von Beginn an finde ich ein erwachsener Auftritt von Dynamo, gerade weil man ja weiß, dass das, was in der Woche davor passiert ist, einfach im Kopf mit dabei ist und diese Negativspirale, nur noch Rang 3, der Druck immens, das alles so abzuschütteln, das war schon wirklich stark. Und man hat dann gemerkt, finde ich, nach dem Ausgleich, dass es auch sofort im Kopf wieder präsent war.
Genau.
Dieses ganze Theater im Vorfeld. Also diese eine Szene war exemplarisch. Ich weiß gar nicht, ob es Zimmerschied war, kommt so ein Pass auf 5 Meter und Stockfehler rollt ins Aus. Hast du vorher 45 Minuten lang nicht gesehen und unmittelbar nach dem Tor passiert's und du weißt ganz genau, alles klar. Bei wirklich allen arbeiten jetzt auch die Köpfe mit.
Ich finde aber dieses Ausgleichstor, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, das hat sich auch so ein bisschen angekündigt. Gab davor schon den Lattenkracher, es gab noch eine weitere Möglichkeit. Also ab der 30. Minute ist 1860 München viel besser in die Partie gekommen. Da haben sie auch so ein bisschen, ja, gesagt, okay, wir können hier auch ein bisschen mitspielen.
Ja, absolut. Man muss ja auch sehen, dass 60 in der ganzen Rückrunde deutlich, deutlich besser spielt und dass sie auch im Angriff viel, viel gefährlicher sind. Sie sind deutlich besser abgestimmt. Da muss man nur an Moritz Schröter denken, wie der dort aufgetreten ist. Dazu haben sie natürlich den Nankishi, den wir ja durch seinen Lattenschuss und auch durch sein Tor jetzt kennengelernt haben. Die beiden haben eigentlich immer wieder schön gewirbelt und waren auch durchaus eine Herausforderung für Dynamo, weil ja dann die Bälle auch im Zentrum durch Lackenmacher immer wieder auf die beiden Außen abgelegt wurden. Also das war wirklich ein guter Auftritt von 1860, auch für ein Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Und insofern ist es auch normal, dass es da mal zu einer Torchance kommt. Mhm. Wo man einfach sagen muss, was ich positiv auch an dem Auftritt fand, Dynamo hat diesmal das Gegentor wenigstens nicht aus einem klaren eigenen Fehler bekommen. Das ist auch schon mal ein Fortschritt, dass man nicht immer wieder selbst patzt, weil das ist halt das, was in den nächsten Wochen dann wirklich fatal wäre, wenn man immer wieder halbe Eigentore schießt. Dieses Gegentor kann man so mal kriegen und insofern nicht ganz so dramatisch und zum Glück dann noch pariert, gerettet worden, könnte man sagen, mit dem 2:1 von Quetung.
Trotzdem kleiner Einspruch. Ich finde, der Nkichi darf natürlich so locker leicht dort im Strafraum auch nicht stehen. Da hat ja niemand auf der Spur. Und dass der gefährlich sein kann, hat er ja davor auch mit seinem Lattenkracher schon bewiesen.
Ja, also generell sollte der Gegner da nicht mit so viel Platz reinlaufen. Ja. Das ist schon absolut richtig.
Schon allein der Angriff über die rechte Seite, dass das alles so locker leicht geht, boah, fand ich schwierig.
Ja, wobei du hast einfach mit den beiden schnellen Leuten natürlich insgesamt schon ein Stück weit eine Gefahr. Sie sind hinten auch einfach nicht so sicher und sortiert, weil sie jetzt auch in dem Verbund nicht so oft zusammengespielt haben zuletzt. Also da muss man aus meiner Sicht zumindest leichte Abstriche im Moment machen. Was ich aber meine ist, gegen Dortmund 2, da haben wir die Tore ja dem Gegner geschenkt, könnte man sagen, aus Dresdner Sicht. Ne? Dort waren einfachste Ballverluste, wo der Gegner gefühlt gar nichts machen muss. Auch Essen waren klare individuelle Fehler. Hier war es wenigstens ein Spielzug, den der Gegner sich erstmal erarbeiten muss. Und dementsprechend meine ich das in der Hinsicht, dass überhaupt so ein Gegentor natürlich auch mal passieren kann. Dennoch ist klar, dass man in der Situation auch noch besser gestaffelter stehen kann. Ich will aber trotzdem sagen, in der Anfangsphase auch war ein großer Unterschied zu dem Spiel in Halle, eben dass die Außenverteidiger Kylian Park und Claudio Kammerknecht beide wirklich wieder in deutlich besserer Verfassung waren und auch ihre Zweikämpfe wieder besser bestritten haben. Und da liegt aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Dynamo, weil sie auf diesen beiden Positionen zuletzt durchaus ihre Schwierigkeiten hatten.
Hören wir mal rein, was der Abwehrspieler Jakob Lewald nach dem Spiel gesagt hat, auch zu dieser Phase rund um den Ausgleichstreffer.
Erleichterung ist groß, oder?
Ja, würde ich jetzt auch lügen, wenn es nicht so wäre. Ne? Also man muss schon sagen, alles heute irgendwie auf den Platz gelassen. Wenig wieder zugelassen, glaube ich. Für ein gutes Spiel gemacht, viel gekämpft. Alles das, was wir auf dem Platz heute zeigen wollten, haben wir gezeigt. Ich glaube, am Ende ein verdienter Heimsieg. Auch wenn das zweite Tor, wenn ich es von hinten gesehen habe, vielleicht ein bisschen glücklich mal reinrutscht. Vielleicht auch mal so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen, weil es letzten Wochen öfter mal gegen uns war oder er nicht so reingegangen ist. Ich glaube, hochverdient für den Aufwand von der Mannschaft. Die ganze Woche überragend.
Will nicht meckern, aber so ab der 30. Minute, da habt ihr so ein bisschen zugelassen. Da kamen die Münchner dann auch zum Ausgleich. War das die einzige Phase, wo es dann so typisch wurde, dass die Münchner dann auch zum Ausgleich kommen?
Ja, ich glaube, das war vielleicht so eine Phase, wie du es ansprichst, sorry. Nach der 30., 35., wo sie ein bisschen besser reinkommen. Ich fand, wir haben halt losgelegt wie die Feuerwerk, was Energie wieder angeht, dass dann vielleicht mal hinten heraus ein bisschen was fehlt. Ist vielleicht so, dann hinten heraus, wenn du 2-1 führst, glaube ich, ist normal, dass nochmal die Bälle vorne reingespielt werden. Ich glaube, dann hatten die vier Stürmer auf dem Platz, dass dann nochmal ein bisschen enger wird. Haben wir, glaube ich, im Kollektiv mit Bollo zusammen. Ich glaube, der hält den letzten richtig gut. Freut mich unglaublich für ihn. Nochmal fest und ja, wir sind alle, glaube ich, überglücklich.
Was macht das mit euch? Zumindest über Nacht seid ihr jetzt Tabellenführer.
Ja,
schön. Nach der Woche.
Bizarr, ne? Bizarr, wenn man sich das so überlegt. Ne? In der Woche war eigentlich alles schlecht und wir haben schon eigentlich alles verkackt und jetzt sind wir am Freitagabend Tabellenführer. Es ist suspekt, aber ich glaube, wir nehmen es trotzdem mit.
Ja, Tino, er hat jetzt gesagt, Freitagabend war man ja dann zwischenzeitlich Tabellenführer, dass sich das geändert hat. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich finde schon, gerade rund um den Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeitpause, man merkt, ihr habt es jetzt auch gerade schon angedeutet, die Verunsicherung der Mannschaft dann auch an. Also so ein kleiner Rückschlag, so ein Ausgleichstreffer, das hat sie in der Hinrunde überhaupt nicht aus der Bahn geworfen. Jetzt merkt man schon, da arbeitet der Kopf mit bei vielen Spielern, bei fast allen Spielern.
Na klar, du hast es ja gerade gesagt, der Kopf arbeitet bei allen Dynamo-Spielern mit. Und natürlich haben auch die jeweiligen Gegner registriert, was da in den vergangenen Wochen passiert ist hier in Dresden, dass der Vorsprung A weg ist, B, dass Dynamo auch in den Heimspielen angefangen hat zu patzen. Und da muss man als 1860, der Patrick hat es gesagt, die treten sehr stabil jetzt in der Rückrunde auf. Da muss man ja auch nach dem 1-0-Rückstand gar nicht daran denken, dass das Spiel in Dresden schon verloren ist, sondern spielt eben weiter mit und kriegt dann irgendwie gegen Dynamo, kriegt ja jeder seine Chance. Und dann sind die halt oft eben auch drin. Von daher ist das irgendein Zusammenspiel von der Verunsicherung auf der einen Seite und der Erkenntnis beim Gegner, hey, in Dresden ist noch lange nichts verloren, selbst wenn du 1-0 zurückliegst. Und das war wahrscheinlich in der Hinrunde auch ein deutlicher Unterschied, sowohl in den Köpfen der Dynamo-Spieler als eben auch in den Köpfen des Gegners.
Zweite Halbzeit bis zum Führungstreffer, ein Spiel mit Ballbesitz, mit vielleicht auch ein, zwei halben Chancen. Was ich mich gefragt habe, was dann vielleicht im Nachgang so ein bisschen untergegangen ist, Handspielverlat. Für mich war es ein Elfmeter.
Eindeutig. Also aus meiner Sicht auch, weil er geht, hat kriegt den Ball an die Hand, hat das im Strafraum auch die Hand eher neben sich, also vergrößert die Körperfläche, so wie ich das in Erinnerung habe. Und aus meiner Sicht war das auch ein ganz klarer Elfmeter.
Ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich, auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, das ist ein Elfmeter, weil tatsächlich ja solche Situationen pausenlos gepfiffen wurden in den letzten 2-3 Jahren. Mich nervt diese ganze Debatte und mittlerweile auch so ein bisschen die Herangehensweise an das Thema Handspiel. Das war, ist 2-3 Jahre her, da wurde nochmal ganz klar gesagt, wir müssen den Fokus wieder mehr auf Absicht legen. Und wirklich nur, wenn es ganz eindeutig ist, dann können wir einen Spieler auch dafür bestrafen. Und der Verlat, also wenn man sich anguckt, wie der da steht, dann sehe ich da nichts Unnatürliches dran. Wenn man sich den Ball rausdenkt in dieser Szene, dann gibt's, glaube ich, keinen, der sagt, was macht denn der Verlat da? Der hat halt die Hände, wie man sie hat, wenn man in Bewegung ist. Das ist keine absichtliche Verbreiterung der Körperfläche. Und es ist natürlich erst recht kein absichtliches Handspiel, wenn der Ball da aus kürzester Distanz mit Vollkaracho angeflogen kommt. Deswegen finde ich, sind das eigentlich grundsätzlich Situationen, wo wir nochmal drüber nachdenken müssten als Gesamtfußball. Wollen wir dafür wirklich einen Stürmer bestrafen, wenn er die Hand so hält, wie man sie halt hat, in Bewegung, im Zweikampf, wenn man sich in den Ball reinschmeißt? Ich denke da an den Elfmeter für Dynamo bei Viktoria Köln, den man natürlich auch geben kann, aufgrund dessen, was in den letzten Monaten und Jahren gegeben wurde. Aber der dreht sich da rein, der Gegenspieler, und hat seine Handhaltung vollkommen natürlich für den Bewegungsablauf, den er gerade vollzieht. Und da finde ich es tatsächlich, haben wir eine schwierige Entwicklung vollzogen im Fußball, dass da Handspiele mit Armhaltungen bestraft werden, die de facto in dem Bewegungsablauf normal sind und keine absichtliche und bewusste Verbreiterung der Körperfläche. So sehe ich es in dem Fall auch bei Verlat. Und nochmal, ich kann trotzdem nachvollziehen, dass die Dynamos sagen, na klar ist das ein Elfmeter, weil genau solche Dinger wurden seit Monaten und Jahren immer wieder gepfiffen.
Das wollte ich eben sagen, Alex. Dann pfeifst du nämlich aktuell 40% aller Handelfmeter nicht, die gepfiffen werden, weil der aktuelle Trend ist aus meiner Sicht so, dass solche Elfmeter gang und gäbe sind und auch gepfiffen werden.
Das sehe ich auch so. Das ist hundertprozentig so. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die aus dem Videobeweis oder aus dem VAR heraus entstanden ist, weil plötzlich die Vertreter des VAR oder die Schiedsrichter festgestellt haben, oh, Fußball, kein Schwarz-Weiß-Spiel, wir bewegen uns pausenlos in Graubereichen, aber wir haben den Leuten ja versprochen, dass wir beweisen können, wann Fehlentscheidung und wann nicht. Und im Rahmen dessen, das ist zumindest mein Eindruck, in den letzten Jahren wurden die Regeln immer weiter dahingehend angepasst oder versucht anzupassen, dass man halt da eine gewisse Klarheit drin hat. Und das ist zumindest beim Handspiel, da sind wir uns ja sicherlich alle einig, katastrophal gescheitert. Ja. Mit der Konsequenz, dass wir mittlerweile halt, wie ich es vorhin erklärt habe, aus meiner Sicht Elfmeter pfeifen, die keine sind, weil es halt nicht absichtlich ist und weil wir den Spieler meiner Meinung nach nicht für etwas bestrafen dürfen, was er nicht absichtlich macht. Aber Tendenz, da hast du völlig recht, ist in den letzten Monaten und Jahren eine andere. Und damit wäre es auch völlig in Ordnung gewesen, wenn er diesen Elfmeter gegeben hätte.
Alex, da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich diese Entwicklung genauso sehe. Wir haben uns im Fußball über den VAR, wie du es wunderbar erklärt hast, in die Richtung bewegt, dass es wie beim Handball mit dem Fuß ist. Also sprich, immer wenn der Ball an die Hand kommt, ist es mittlerweile gefühlt Elfmeter. Und ich gebe da also vollkommen recht, dass man über diese Regel nachdenken muss. Wenn man es allerdings so, wie es im Moment halt gehandhabt wird, sieht, dann war es eigentlich ein relativ klares Ding. Und da sehen wir auch wieder die Schwierigkeit, gerade in der dritten Liga ohne VAR, in dieser realen Geschwindigkeit, wie das abläuft, für den Schiedsrichter das zu entscheiden. Und dann ist es fast immer ein Pokerspiel, ob jetzt dieses Handspiel gerade tatsächlich so vom Schiedsrichter gesehen wird oder ob es eben von ihm auch noch anders ausgelegt wird. Also das ist beim Handspiel dann gerade in der dritten Liga echt Wahnsinn, was da teilweise passiert und wie dort die Entscheidungen ausfallen.
Definitiv. Du kannst dem Schiedsrichter momentan zum Thema Handspiel 2 Stunden zuhören und gehst danach aus dem Vortrag raus und bist dann trotzdem nicht schlauer, weil du nicht so richtig weißt, was ist momentan Handspiel oder was ist nicht Handspiel. Es wird halt zu unterschiedlich ausgelegt aus meiner Sicht. Aber es ist ja noch mal gut gegangen für Dynamo, eben durch den abgefälschten Schuss von Lucas Cueto. Und in der momentanen Situation, Tino, muss dieses 2:1 auch so fallen, wie es gefallen ist.
Ja, das passt ja auch zu dem Spiel am Freitag, zur emotionalen Lage und so weiter. Patrick hat es eingangs gesagt, der Ball musste genauso auch reingewurschtelt. Die Spieler sahen dann immer mit allem Willen über die Linie gedrückt werden. Und ja, rundete die Woche, fand ich auch irgendwie treffend ab. Also es konnte kein Sonntagsschuss sein, der da in den Winkel fällt, sondern das musste genau so ein Ding sein, inklusive natürlich auch der Parade von Kevin Proll am Ende. Das war das typische Spiel zur Situation und hatte dann ja dann eben auch den guten, glücklichen Ausgang für Dynamo. Verdient zweifellos auch. Aber wie gesagt, das Momentum, wie man so schön sagt, war eben an diesem Abend ein schwarz-gelbes.
Ich finde ja, Freitagabendspiele sind wunderbar, wenn man sie gewinnt und dann am Wochenende schön auf der Couch Platz nehmen kann, oder?
Ja, das würde ich so unterschreiben, ja.
Erzähl uns, du hast ja dafür mitgesorgt, dass alle entspannt in das Wochenende starten können, das 2:1. Ich glaube, in der momentanen Situation von Dynamo Dresden musste der dann auch so reingehen, so abgefälscht.
Ja, im Endeffekt ist mir das egal, wie er reingeht. Hauptsache ist, dass er reingeht. Und ist natürlich für uns alle ein sehr, sehr schöner Moment gewesen.
Wie groß ist die Erleichterung bei dir? Wie groß ist die Erleichterung bei der Mannschaft?
Ja, ich weiß nicht, ob Erleichterung das richtige Wort ist. Wir haben uns das, glaube ich, erarbeitet. Vielleicht auch das Quäntchen Glück. Und ja, es war einfach ein schöner Moment für uns alle. Ich glaube, wir haben uns auch verdient, mal ein Spiel zu ziehen und zu gewinnen. Und dass das heute der Fall war, ist natürlich umso schöner.
Lukas, was wir uns immer wieder fragen, reicht die Kraft nur so für 20, 30 Minuten oder wäre auch mal mehr Kraft im Tank zum Beispiel für ein komplettes Spiel oder von Beginn an?
Ja, also Kraft ist kein Thema bei mir. Alles andere müssen Sie den Trainer fragen.
Muss der Cueto jetzt mal häufiger spielen oder von Beginn an mal spielen?
Tja, du, ich bin schon Vertreter oder ich stehe eher auch auf dem Standpunkt, wo ich sagen würde, lass den doch mal von Anfang an anfangen. Und er hatte in den vergangenen Wochen ja auch schon wirklich richtig starke Einsatzmomente und hätte ihn schon eher auch erwartet. Aber irgendwas muss Markus Anfang ja abhalten, dass er ihn nicht bringt.
Seine Joker-Qualitäten.
Naja gut, aber die haben andere auch schon nachgewiesen. Jakob Lemmer ist auch ein guter Joker. Mhm. Da haben wir immer wieder auch hervorgehoben, dass man den auch reinwerfen kann, 70. Minute, und der nicht lange braucht, sondern schon mit dem ersten Zweikampf auf seiner Seite dann oft durchbricht. Irgendwas muss da sein.
Ja, jetzt könnte man auch sagen, wenn du den von Anfang an spielen lässt und den nicht einwechseln kannst, weil als Joker hat er 2-mal getroffen, dann sagt er nachher, warum lässt du den von Anfang an spielen, weil als Joker hat er getroffen. Nein, wir werden jetzt schauen, wie die Trainingswoche läuft. Da werden wir schauen, was da am besten passt. Und ja, Lou hat sicherlich immer die Chance, von Anfang an zu spielen. Aber er hat halt leider Gottes durch viele Verletzungen immer wieder Rückschläge erlitten. Ich finde aber auch, dass er momentan in der guten Verfassung ist.
Also ich glaube, dass grundsätzlich bei Dynamo Dresden große Joker-Qualitäten vorhanden sind, einfach weil Dynamo in der Lage ist, absolute Top-Spieler dieser Liga, die überall sonst völlig gesetzt wären, auf die Bank zu setzen und dann mit entsprechend Qualität nochmal nachzulegen. Also das haben wir ja bei Cueto und bei Lemmer. Wir haben es ganz krass, finde ich, bei Meißner, wo es natürlich überragend ist für Dynamo, dass Stefan Kutschke getroffen hat, um diese Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sollte der Meißner mal von Anfang an, kannst du Kutschke als emotionalen Leader rausnehmen und so weiter. Das ist erstmal wieder beendet, aber natürlich ist Meißner auch einer, der hat, ich glaube, im Jahr 2024 genauso viele Tore gemacht wie Stefan Kutschke, obwohl der pausenlos nur von der Bank kommt. Und Cueto auch, immer wenn der kommt, Alarm da drin. Und das ist natürlich genial, wenn du weißt, du hast hier absolute Top-Spieler, die du reinschmeißen kannst und die dann, wie im Fall von Lucas Cueto, die Spiele auch gewinnen können.
Das ist ja generell so ein bisschen die Gretchenfrage, finde ich, die auch ganz gut zu Dynamo überhaupt passt. Auf der einen Seite personelle Kontinuität, die Dynamo, das betont ja Markus Anfang, immer auch weit gebracht hat. Auf der anderen Seite das Leistungsprinzip und das, ich glaube, die Leistungskurve aller Spieler kann nicht über 7 Monate unverändert bleiben. Und trotzdem, das ist ja ein Stück weit auch ein Kritikpunkt am Trainer, spielt de facto immer die gleiche Startelf. ich bin da hin und her gerissen. Ich finde dafür beides Argumente. Und letztendlich muss es natürlich, das ist jetzt eine Binse und da kann ich mich natürlich schön auch rausziehen aus der Nummer, muss es der Trainer entscheiden, weil der die Mannschaft ja auch in der Woche über A sieht und B am Ende auch die Verantwortung dafür trägt.
Und am Freitagabend ist es gut ausgegangen. Es war eine sehr, sehr emotionale Schlussphase, Alex. Also da hat man dann wirklich gezittert, gebankt und gehofft natürlich. Highlight dann aus Dynamo-Sicht diese Glanzparade von Kevin Proll.
Über die rechte Seite versuchen sie da zu kommen. Einfach nochmal dazwischen werfen, Flanke in den Strafraum, Kopfballmöglichkeit. Proll, was für ein Reflex. Proll hält, aber die Münchner nochmal da. Nochmal Gewühl im Strafraum, gefährlich, übers Tor. Wow. Wo sind die Herztropfen an diesem Freitagabend, wenn man sie braucht? Aber jetzt dürften wir es doch geschafft haben. Wir haben es geschafft! Jawohl! Das fühlt sich gut an.
Das war ein absoluter Wahnsinnsmoment. Es läuft die Nachspielzeit und du merkst, die Löwen wollen, die Löwen sind da. Und dann kommt es zu diesem Kopfball von Schwarz und Broll taucht ab. Also er muss ihn ehrlicherweise auch halten. Das ist jetzt kein unhaltbares Ding. Aber es ist natürlich eine geile Parade. Der Ball würde sonst einschlagen. Er kratzt ihn raus. Und was ihm persönlich dieser Moment bedeutet hat und dieser Sieg, das hat man ja dann wenige Augenblicke später gesehen. Ich stand ja am Rand, hab gehört, wie das Spiel zu Ende gegangen ist und hatte den Blick gerade auf Stefan Kutschke, der an der Seitenlinie mitgefiebert hat. Und der wirklich, muss man echt sagen, ein geiler Kapitän im Sprint. Sofort zu Kevin Broll, nimmt den hoch und du siehst in diesem Gesicht, wie einfach Tränen fließen, weil die Erleichterung bei Kevin Broll so groß war, dass der ja wirklich eine schwierige Zeit hat. Nur noch die Nummer 2, seitdem er da ist, unglückliche Gegentore kassiert und so. Man hat einfach gemerkt, wie diese Zeit an ihm genagt hat und was in diesem Moment alles abgefallen ist. Das war schon wirklich höchst emotional und wirklich groß.
Die letzte Parade in der Nachspielzeit. Schau doch mal.
Ja, ich habe einfach nur versucht, die Beine zu sortieren, dass ich nicht ausrutsche und dann versuchen, die Flossen hinzukriegen. Das war das Ziel.
Aber gut, oder? Dass du dann auch in der letzten Minute auch deinen Reflex an diesen Sieg mit hast, passt doch heute irgendwie zum Abend.
Ja, die Jungs bearbeiten sich so viel und da gehört auch einfach mal hinten mal ein Kasperle dazu, der auch mal einen Ball hält. Das habe ich heute für die Jungs getan und auch für mich und das freut uns alle und wir sind alle überglücklich.
Wie hast du das Spiel von hinten gesehen, dieses 2:1 am Ende? Ein hochverdienter Sieg?
Ja, also ich denke schon. Wir haben einen Haufen Aufwand betrieben. Wir haben alles getan, um das Tor, sage ich mal, zu erzwingen und ihn dann reinzudrücken. Am Ende ist es ein abgefälschter Ball. Glücklich, aber scheißegal. 3 Punkte sind 3 Punkte, danach fragt keiner.
Er hat diesen Moment, glaube ich, auch gebraucht. Diese Parade, die seinem Team dann auch richtig hilft.
100%. Also denkt an das Spiel gegen Essen zurück. Hm. Das war ja irre, wo Rot-Weiß Essen im Grunde gar nicht aufs Tor geschossen hat. Und dann machen sie dieses eine Tor, schwer zu halten, aber vielleicht nicht unhaltbar, der direkt am Pfosten einschlägt. Und das zweite, wo Broll aus meiner Sicht auch unschuldig ist, weil Götze halt noch rankommen kann oder eben nicht. Aber er sieht super blöd aus. Und das waren ja Momente und Gegentore aus quasi nichts. Und eine Statistik, die ja extrem gegen Dynamo spricht in den letzten Wochen und Monaten, ist die Anzahl der Gegentore im Vergleich zu der Anzahl der Torschüsse des Gegners. Und diese Bilanz war extrem schlecht bei Dynamo Dresden. Und dass Broll das jetzt so regeln konnte, das war ihm, glaube ich, ganz wichtig.
Es ist tatsächlich auch so, dass Broll nach dem Essensspiel auch dieses zweite Gegentor wirklich auch sehr gewurmt hat und dass sie auch intern in der Fehleranalyse schon ganz klar festgelegt haben, dass es aus ihrer Sicht ein Torwartfehler war bei Dynamo, weil es eben heißt, wenn der Spieler vorher noch an den Ball kommt, hat der Torwart eh keine Chance und deswegen soll er das lange Eck absichern. Das war danach so die interne Analyse bei Dynamo, soweit ich das gehört habe. Und deswegen war Broll natürlich auch aus diesem Grund nochmal besonders befreit, dass er jetzt diesen Sieg retten konnte, denn wir haben auch in der Torwartsituation bei Dynamo ja den Fall, dass alle 3 Verträge auslaufen, dass neben der unsicheren Ligafrage auch die Torwartposition offen ist. Also da stehen halt alle insgesamt auch sehr unter Druck, sage ich jetzt mal. Und Da bewegt das natürlich auch mit der ganzen Vorgeschichte, die Prollo noch in Dresden hat, dass man natürlich unbedingt wieder gemeinsam hoch will. Da sind dann so viele Emotionen drin, dass man diese Bilder auch so wunderbar erklären kann.
Wir reden danach dann ausführlicher über die ganze Geschichte, aber ich hake mal jetzt kurz ein. Wer redet denn eigentlich gerade mit den Torhütern, wenn die wissen wollen, naja, wie geht's denn eigentlich mit mir weiter?
Spannende Frage. Also im Moment müsste es ja eigentlich Markus Anfang machen.
Oder David Fischer, denn der ist ja laut Pressemitteilung jetzt erstmal der die Aufgaben übernommen hat von Ralf Becker, oder?
Was haltet ihr vom Kirsten-Clan in dem Zusammenhang? Ja.
Also was die Torhüter betrifft, hat Ulf Kirsten dank familiärer Verknüpfung, glaube ich, einen ganz guten Plan.
Ich kann mir ja gut vorstellen, dass man bezogen auf die Frage sagt, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Hier und Jetzt und ordnen alles dem großen Ziel, was wir am Saisonanfang verkündet haben, unter. Und dann klären sich auch alle Fragen. Ich glaube, dahinter kann man sich jetzt wirklich gut zurückziehen. Und da kann auch niemand sagen, aber ich würde jetzt schon mal gerne wissen, wie es im Juli oder im August für mich weitergeht.
Naja, das ist aber schon eine ganz, ganz spannende Frage. Es geht nochmal darum, ich habe in der letzten Woche gehört, dass es auch wirklich ein Grund gewesen sein soll, Ralf Becker jetzt freizustellen, da man ihm vorgeworfen hat, dass er die personelle Situation zu lange offen lässt, ob die Spieler bleiben sollen oder nicht und was auch bei Nichtaufstieg passiert. Das war in der Vergangenheit tatsächlich so. Der Kritikpunkt wäre dann zumindest nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ralf Becker hat quasi immer bis Saisonende gewartet und sogar darüber hinaus hat auch Spielern nicht klar gesagt, wenn man nicht mehr mit ihnen plant. Und dann gab es ja immer diese Verabschiedungspressemitteilungen, wo es hieß, vorerst kein Vertrag. Und diese Kommunikation, weil ja auch von der Kommunikation in der Pressemitteilung der Entlassung die Rede war, die hat wohl dem Aufsichtsrat nicht mehr gefallen. Der Aufsichtsrat wünscht sich quasi eher diese Klarheit jetzt, dass die Spieler wissen, woran sie sind. Was aber gleichzeitig in der Branche auch nicht üblich ist, das muss man auch nochmal einwerfen. Also dementsprechend wird schon durchaus spannend, in welche Richtung das die nächsten Wochen geht und wer dann die Gespräche führen soll. Die zweite interessante Sache ist noch, dass David Fischer bisher in Saarbrücken 5 Jahre tatsächlich die Spielerverträge abgewickelt hat. Also er hat tatsächlich Branchen-Know-how, wie man dort vorgeht, alle handwerklichen Sachen, juristischen Erfahrungen, die man dafür braucht. Allerdings hat er nie die Verträge selbst ausgehandelt oder die Gespräche mit Spielern und Beratern geführt. Und dementsprechend ist er eigentlich nicht der geeignete Mann, der jetzt sportlich den absoluten Hut auf hat und dort die Geschicke bestimmen kann. Zumindest von dem, was bisher sein Arbeitsfeld war.
Zumal du ja auch angegangen bist in die ganze Situation und gesagt hast, wir wollen ja unbedingt 3 Geschäftsführer haben und dann würdest du sagen, wir gehen jetzt erst wieder mal mit 2 Geschäftsführern durch die nächste Zeit. Das würde sich ja auch teilweise widersprechen. Aber ich gebe dir recht, sicherlich war das immer ein bisschen unglücklich mit diesen Pressemitteilungen nach dem Saisonende, die dann Dynamo kommuniziert hat, mit welchen Spielern nicht verlängert wird oder welche Verträge auslaufen. Das war auch teilweise etwas unwürdig und möglicherweise hat man da jetzt auch aus den Fehlern vor 2 Jahren, wo man ja bis zum Schluss und bis zum bitteren Abstieg gewartet hat, jetzt ja die Konsequenzen gezogen und hat gesagt, dieses Jahr oder in dieser Saison machen wir das etwas anders. Thema Becker würde ich dann später auf jeden Fall nochmal ausführlicher thematisieren. Aber weil ihr David Fischer erwähnt habt, ich habe den dann in der Mixzone so ein bisschen beobachtet. Du hast auch nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Offiziellen von Dynamo Dresden diese Erleichterung gespürt. Ich glaube, der hat richtig durchgeatmet, beide Geschäftsführer von Dynamo. Den hast du auch angemerkt, was das für eine schwierige Woche für den Verein, aber auch sicherlich für sie gewesen ist. Also das hast du ganz deutlich gemerkt und ich glaube, dieser Sieg war immens wichtig für ja, das ganze dynamische Gefüge.
Na, ich meine, nicht nur rückblickend auf die Woche war der Sieg wichtig, sondern eben auch vorausblickend auf das, was jetzt weiter passiert. Ich meine, die Krise oder die angespannte Situation ist ja jetzt mit dem Sieg gegen 1860 nicht beendet. Das ist, bleibt ja weiterhin jetzt eine enge Kiste und die 10 Punkte, die Dynamo mal Vorsprung hatte, bleiben trotzdem weiter verspielt. Von daher, von diesem Gefühl Anfang Januar, wir werden das schon irgendwie schaffen mit dem Aufstieg, da ist ja wirklich bloß noch ein Bruchteil übrig. Dieser Optimismus, ja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen oder so ein Zwangsoptimismus fast. Von daher ist die Situation weiter angespannt und klar, jetzt liegt die ganze Verantwortung natürlich bei Zimmermann und Fischer und das ist, glaube ich, wissen die beiden auch und von daher war das am Freitag erstmal ein wichtiger Etappenschritt, aber der Weg geht ja jetzt weiter und die angespannte Situation ist jetzt so noch nicht geklärt.
Stefan Kutschke hat genau das Gleiche gesagt, hat gesagt, ja, das war sicherlich ein wichtiger Schritt, aber wir müssen schön auf dem Boden bleiben und da hat er sicherlich recht.
Ich glaube, da draußen, wenn man dort draußen mitzittern muss bis zum Schluss, das sind somit die schlimmsten Sekunden, oder?
Na, wenn du nicht mehr eingreifen kannst, ich glaube, es wurde viel geschrieben, es war eine turbulente Woche, mit viel geschrieben, zu Recht auch Kritik. Ich glaube, die beiden Auswärtsspiele oder in dem Jahr 24 haben wir noch nicht das Gesicht gezeigt, was wir uns in der Hinrunde erarbeitet haben. Aber viel wichtiger war auch, es haben jetzt ein paar Spieler was gesagt und das wurde auch dann geschrieben. Mir ist dann immer wichtig, dass danach Taten kommen und dass man vorne weggeht. Und das macht nicht einer alleine, das kann nicht ein Stefan Kutschke, ein Paul Will, da brauchen wir alle dazu. Und die Art und Weise, wie dieses Spiel dann gewonnen wurde, gerade hinten raus, ich weiß nicht, ob ihr dann auch immer so einen Fokus drauf legt. Ich meine, wie ein Parki da das Ding verteidigt, wie Brollo diesen Moment vielleicht auch gebraucht hat, um so ein Ding dann zu halten. Und das zeigt auch einfach, dass der Kern der Mannschaft sauber ist und dass keiner dort aufs Spielfeld geht und die Hand hebt und sagt, ja, ich verliere mit Absicht. Und wir können über den 10-Punkte-Vorsprung reden. Ja, es war, den hast du verspielt und ja, gefühlt warst du dann schon wieder Tabellenneunter. Die Kritik müssen wir uns immer stellen, aber entscheidend ist immer, was dann hier am Wochenende passiert. Und das ist in den Spielen und da. Die Reaktion der Mannschaft, da ziehe ich meinen Hut davor.
Wir dachten ja eigentlich, das läuft nach deinem Führungstreffer. Es wird so ein Dynamo-Heimspiel, wie ihr es gebraucht habt, wie zum Beispiel gegen Lübeck. Denkst du?
Wir müssen aber schon immer ein bisschen realistisch sein. Also ich meine, den Lübeck-Sieg, klar, den hast du mitgenommen, aber auch dort wisst ihr, wenn man dann sich das Spiel genau anschaut, darf man das nicht falsch einschätzen. Und so hatte ich vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, das wurde ein bisschen zu hoch gehangen und das darf es nicht. Es fällt viel ab, wenn du so ein Spiel gewinnst, auch hinten raus, das ist klar. Aber auch nicht einfach nach dem Ausgleichstreffer, dann ihr wisst auch, was das mit den Spielern macht. Nochmal, da steckt immer ein Mensch dahinter und es ist nicht einfach. Dann klar kann man sagen, Fußballprofis, die müssen damit umgehen können, die werden da adlig honoriert dafür und bezahlt, aber das sehe ich immer ein bisschen ja, mit zweigeteilter Meinung. Für mich war entscheidend Reaktion nach diesen miserablen Auftritten im Schacht und auch in Halle. Das war nicht ansatzweise das, was wir spielen können. Das war heute wieder dieses Gesicht und so wollen wir uns als Mannschaft präsentieren.
Ist jetzt alles gut?
Nein, auch hier brauchen wir nicht anfangen. Ja, jetzt ist wieder bei Dynamo Dresden, ist alles wieder im Flow. Nein, ich glaube auch mit der Reaktion der Fans schon richtig einzuordnen. Wir brauchen jetzt nicht hier in Jubelarien verfallen. Das war erstmal ein Schritt, damit man ein ausverkauftes Stadion wieder hinter sich bekommt. Weil ich glaube, 24 sind uns die Zuschauer hinterhergereist und die Fans und wurden nur selten belohnt und das dürfen wir nicht vergessen. Das war ein Schritt von vielen, deswegen ist die Woche auch nicht wieder alles Juhu und wir sind die Größten der Welt. Mit Demut und Bescheidenheit müssen wir uns das erarbeiten, was wir haben wollen.
Habt ihr mitbekommen, der OB, Dirk Hilbert, war dann übrigens kurz nach dem Schlusspfiff auch in der Kabine. Ich glaube, mancher Spieler wird sich sicherlich gefragt haben, wer ist denn der wohlernährte Mann da in der Mitte. Ich glaube nicht, dass jeder Spieler sofort weiß, wer der OB von Dresden ist. Und das muss er auch gar nicht wissen, weil wenn du ein Spieler bist, der jetzt nicht direkt aus Dresden ist, wirst du dich auch sicherlich fragen, wer ist das?
Es ist schon gut, wenn ein Spieler heutzutage weiß, wer der Bürgermeister in seiner Stadt ist, weil dann spricht schon dafür, dass er ein bisschen länger da war im heutigen Profigeschäft. Also dementsprechend ist das, glaube ich, wirklich kein Basiswissen mehr, was man als Fußballprofi heutzutage
macht. Ja, und ich fand, es war jetzt auch noch nicht der Sieg, wo man sagen muss, okay, da müssen sich die Politiker da in der Kabine sonnen und sagen, Mensch, hier, Großes erreicht und so, wie früher. Also ich weiß auch gar nicht, ob diese Zeit nicht irgendwie vorbei ist, wo Politiker in die Kabinen von Fußballmannschaften gehen und da dann jedem nochmal auf die Schulter klopfen. Keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, ob es jemals die Zeit dafür
doch,
war.
Unter Helmut Kohl 1990 in Italien.
Ja, und so. Also ich weiß, dass das an der Tagesordnung war. Und ich glaube, wenn Dynamo spätestens am Pfingstsamstag den großen Schritt vollzieht und perfekt macht, dass dann die Kabine auch geflutet wird. Also vielleicht ist geflutet jetzt zu viele. Geflutet wird sie mit Flüssigem. Aber es wird sicherlich auch der eine oder andere Würdenträger A im Stadion sein und B dann auch in der Kabine mal vorbeischauen. Also das sollte mich wundern, wenn dem nicht so wäre. Ob das dann immer authentisch ist, wenn man sich nur im Erfolgsfall sehen lässt und dass die Fans, die Zuschauer, die potenziellen Wählerinnen und Wähler ja nicht trotzdem ein ganz feines Gespür haben und genau beobachten, wer sich da wann zeigt, das steht ja mal auf dem anderen Blatt dann auch noch, ne?
Na gut, er konnte ja vorher nicht damit rechnen, dass sie sicher jetzt ausgerechnet in dieser Phase das Spiel gewinnen. Insofern hätte das ja auch anders aussehen können.
Du meinst, der hat sich schon eine Weile auf den Weg gemacht und wäre dann auch im Fall des Unentschiedens unten aufgetreten.
Vielleicht wäre er auch noch umgekehrt auf halbem Weg, wenn es eine Niederlage gegeben hätte. Also das ist natürlich viel hin und her. Generell finde ich es aber gar nicht ganz so schlecht, wenn sich jemand von der Stadt in der Dynamo-Kabine sehen lässt. Denn bei so manchen Entwicklungen in den letzten Jahren wäre es schon gut, wenn man zwischen Stadt und Verein noch ein bisschen enger zusammenarbeitet. Insofern grundsätzlich würde ich dieses Zeichen begrüßen, wenn das im übertragenen Sinne dann auch Früchte trägt. Aber da gibt's noch viel zu tun.
Rein sportlich kann man, glaube ich, konstatieren, dass Dynamo sehr gut daran tut, wie sie es ja auch gerade machen, dass sie da extrem den Ball flach halten. Also ich erinnere mich zurück an dieses 7:2 gegen Lübeck, wo anschließend allerorten vom Befreiungsschlag die Rede war. Und dann stellte man plötzlich fest, hoppla, Lübeck in den darauffolgenden 4 Spielen, 1 Punkt, kein Tor, 3:0-3 Niederlagen. Und Dynamo mit der eben schon angesprochenen ganz schlechten Bilanz. Und davon sind sie jetzt ja wirklich weit von entfernt, das Ganze als Befreiungsschlag oder so einzusortieren. Das war es emotional mit Sicherheit, aber sportlich halt noch nicht, weil die Tabellensituation jetzt natürlich auch eine ganz andere ist als damals bei Lübeck. Und das Ganze wirklich spitz auf Knopf steht, insbesondere jetzt vor diesem Topspiel gegen Ulm.
Denn jetzt kommt der Spitzenreiter am Samstag. Tino, weißt du, was der Passer Domesticus ist?
Ich denke, das ist eine Sehenswürdigkeit in Ulm.
Es ist der lateinische Begriff für Haussperling, auch Spatz oder Hausspatz genannt.
Das hatten wir schon mal, das Thema. Ne?
Wir hatten noch nie den lateinischen Namen.
Vögel, richtig. Ja, Vögel und Ulm, ich erinnere mich, da war doch mal was. Ja.
Zeit für dich Abbitte zu leisten beim Tabellenführer der dritten Liga, den du vor Beginn der Rückrunde auch nichts zugetraut hast. Aber ich finde, Ulm ist neben Münster die Mannschaft der Stunde.
Na, das ist ja nochmal eine gewagte These. Da gucke ich auf die Rückrundentabelle und würde sagen, Jens, soll ich dir was sagen? Ich glaube, Ulm ist die Mannschaft der Stunde. Und trotzdem habe ich für Samstag ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl für Dynamo für Samstag.
Warum? Woher kommt dieses gute Gefühl?
Aus der Bauchgegend. Mhm. Es kommt aus der Bauchgegend und vielleicht bin ich auch so ein grenzenloser Optimist und vielleicht liegt es auch daran, dass ich letzte Woche irgendwo in der Stadt war und die ganzen Abgründe nicht so emotional miterlebt habe. Ich glaube vor allen Dingen auch dran, das ist ja immer eine Achterbahnfahrt, so eine Drittligasaison. Vor allen Dingen so eine Drittligasaison. Und Dynamo war jetzt eine Weile eher so unten auf Talfahrt und jetzt geht's langsam wieder hoch. Also ich glaube da schon und ich dran, dass das sich schon am Samstag deutlich umkehren kann. Vor allen Dingen glaube ich auch nicht an einen konstanten SSV Ulm, analog zu Elversberg oder so. Ich traue dem Frieden nicht. Warum
auch immer. Das erzählst du schon seit Wochen. Und deine Bauchgegend hat auch neulich gesagt, dass der FC Bayern noch deutscher Meister wird. Ich darf dir kurz sagen.
Das hast du mir eingeredet.
Das kann ich dir gerne noch mal vorspielen. Beim Zusammenhang von Francesco Friedrich hast du gesagt, du glaubst auch noch dran, dass der FC Bayern deutscher Meister werden kann.
Ich glaube, und da versteife ich mich jetzt mal auf eine These, ich glaube, die Meisterschaft ist eben doch noch nicht durch. Im Fußball meine ich. Also pass auf, Bayern-Thema, das setzen wir mal nochmal 3 Wochen aus und reden dann nochmal drüber.
Wir können es auch bis Ende Mai aussetzen.
Glaubst du es immer noch?
Wie gesagt, ich möchte jetzt zu dem Punkt nichts weiter sagen und würde eher nochmal an Jan Regensburg erinnern. Mhm. Auch darüber haben wir gesprochen. Auch der galt ja schon als sicher aufgestiegen. Und ich glaube, da war ich auch einer von denjenigen, die gesagt haben, wart mal ab, ich bin mir nicht sicher, ob sie aufsteigen. Ich war mir, glaube ich, relativ sicher, dass sie nicht als Meister aufsteigen.
Du warst ja aber dafür sicher, dass der SV Sandhausen sicher aufsteigt. Und davon ist momentan nicht viel zu sehen. Aber mal jetzt ohne Flachs und Krümel, kommen wir mal jetzt wieder zum Ernst. Man muss schon sagen, Ulm wird ein Brett. Und ich will jetzt nicht vom 6-Punkte-Spiel sprechen, aber Kollege Meyer ist sehr optimistisch. Wenn sie es verlieren sollten, Dynamo, dann sind es 4 Punkte Abstand. Und dann sind es, glaube ich, noch 8 Spiele. Also verlieren verboten würde ich über dieses Spiel setzen, Alex.
Ja, und Münster, dürfen wir nicht vergessen, spielt parallel bei 1860 München und die sind ja auch richtig gut.
Löwen-Ole, sag ich schon mal.
Im Nacken. Genau, genau. Und deswegen ist die Situation extrem heikel für Dynamo tabellarisch und ich traue mir ehrlicherweise keine Prognose zu. Also nach dem, was Dynamo Dresden in den letzten Wochen und Monaten in den Heimspielen fabriziert hat, sage ich alles offen. Also wenn ich zurückdenke an Regensburg, wo am Ende nach dem Spiel Joe Enox auf den Platz rennt und sich selbst die Haare rauft und sich fragt, wie konnten wir hier dieses Spiel gewinnen? Wo Sandhausen und Dortmund mit 3 Punkten nach Hause fahren und bis heute nicht wissen, warum? Wo Essen mit einem Punkt nach Hause fährt und bis heute nicht weiß, warum? Da ist einfach alles möglich. Tendenziell glaube ich, dass Dynamo ähnlich auftreten wird wie gegen 1860, so von der Körpersprache, vom Selbstvertrauen. Wenn sie fußballerisch so spielen wie gegen Rot-Weiß Essen, dann sicherlich auch nochmal mit ein paar mehr Torchancen. Also ich glaube schon, dass Dynamo da wieder eine sehr gute Leistung abliefern wird. Ob das dann am Ende auch zum Sieg reicht, das ist bei Dynamo Dresden in dieser Saison wirklich ganz schwer vorauszusehen. Und Ulm schätze ich tatsächlich auch als extrem gefestigt ein. Also es gab ja viele, die mindestens mal bis zur Winterpause gesagt haben, irgendwann kommt der Einbruch. Aber er kam bislang noch nicht. Sie haben einfach ein extrem stabiles Auftreten. Sie haben mittlerweile ein, zwei Spieler, die Spiele alleine entscheiden können. Sie sind als Mannschaft sehr gefestigt. Sie sind brandgefährlich bei Standardsituationen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist für Dynamo Dresden. Haben jetzt gegen Sandhausen 2 Tore nach ruhendem Ball gemacht. Also Ulm ist richtig gefährlich. Und Dynamo hat halt das große Problem, dass sie oft trotz guter Leistung die Punkte am Ende nicht in Dresden halten konnten. Von daher ist das für mich wirklich ein 50-50-Spiel.
Einer, der mir Woche für Woche vom Einbruch von SSV Ulm erzählt, ist ein Host dieses Podcasts. Patrick, erzähl ganz kurz, wie siehst du das Spiel am Samstag?
Es ist natürlich unglaublich wichtig. Und da gibt's einfach einen richtig interessanten Fakt, den ich die Woche nochmal nebenbei irgendwie aufgeschnappt habe. Nämlich, dass die vorderen vier, wie sie jetzt dort zusammenstehen, ja wirklich alle noch untereinander spielen. Und letztes Jahr habe ich ja gesagt, es entscheiden die Spiele vor allem gegen die Teams unten, weil du dann auf den Punkteschnitt noch kamst nach der schlechten Hinrunde.
Jetzt kommt die Patrick-Franz-Rechnung für diese Saison.
Um nach vorne zu kommen. Jetzt kommt die Patrick-Franz-Rechnung für diese Saison und die bedeutet eindeutig, dass Dynamo sich in diesen Top-Spielen jetzt steigern muss. Weil dieses Jahr haben sie viel zu wenig Punkte gegen die Top-Teams geholt. Der letzte Sieg gegen ein Team, was auch vorne in der Nähe der Aufstiegsränge stand, war das Hinspiel gegen Ulm. Danach haben sie eben all diese Spiele, und da können wir wunderbar durchgehen, Regensburg, Sandhausen, Ingolstadt, Essen,
Münster haben sie gewonnen. Aue,
die waren alle immer in der Nähe der Aufstiegsplätze. Ja, Münster war aber damals im unteren Mittelfeld. Also man muss ja auch ein bisschen schauen, wo standen die Mannschaften damals. Ne? Man müsste auch Verl mitrechnen. Verl war damals Dritter, als sie gegen die gespielt haben. Also bei jedem Spiel, was zu dem Zeitpunkt, wo es gespielt wurde, den Titel-Top-Spiel, wo der traf, dieser Titel, da hat Dynamo eigentlich immer zuletzt den Kürzeren gezogen. Und deswegen sind diese Spiele jetzt so wichtig, weil das kann man sich jetzt einfach kaum noch erlauben, da man halt auch gegen die unten jetzt ja Punkte gelassen hat, wie zum Beispiel eben in Halle. Und da gilt zunächst erstmal gegen Ulm auf gar keinen Fall verlieren. Wichtig auch, man kann in so einem Spiel dann nicht hinten raus noch viel riskieren. Also man muss gucken, vorne eigentlich auf Angriff zu setzen und ein Führungstor zu machen und ansonsten sich wirklich auch mit dem Punkt im Notfall, sage ich, arrangieren, weil das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass du da dann ein Gegentor kriegst wie gegen Regensburg. Und Ulm wird für mich nicht kurzfristig einbrechen, aber wenn ich das vergleiche mit letztes Jahr Elversberg, die viel mehr Punkte Vorsprung hatten, Elversberg ist in den letzten Spieltagen richtig nervös geworden und hat das Ding am Ende nur noch so drüber gezittert über die Ziellinie. Und es kann also durchaus passieren, dass Ulm dann kurz vor Schluss noch so eine Wackelphase bekommt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht so ein Heimspiel am Ende, weil du so früh in der Saison irgendwie aufmachst, dann noch versemmelst und da den Gegner im Nachhinein richtig stark gemacht hast. Also dementsprechend steht da wahnsinnig viel auf dem Spiel und man muss unglaublich clever sein und darf sich keinen Verlockungen hingeben, dann am Ende zu viel zu wollen.
Wir haben die Patrick-Franz-Rechnung notiert, Tino, ja?
Auf jeden Fall. Es muss konstant in dieser Sendung geben.
Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Spitzenspatzen, über die ja seit Monaten gesprochen wird, jetzt ist es tatsächlich zum ersten Mal de facto der Fall, sie stehen ganz oben, jetzt dann doch anfangen, darüber nachzudenken. Was wäre, wenn? Können wir es wirklich schaffen? Weil bislang schweben die natürlich auf einer unglaublichen Erfolgs- und Euphoriewelle, haben diese Zeit in Aalen überstanden, sind jetzt gegen Sandhausen zurückgekehrt, ins Donaustadion ausverkauft. Diese ganze Stadt, die ja wirklich eine Fußballstadt ist, auch wenn man es in den letzten Jahren nicht so wahrgenommen hatte, fiel und diesem Saisonfinale entgegen. Und natürlich merkst du als Mannschaft jetzt, hoppla, jetzt sind wir ganz oben, jetzt sind wir die Gejagten. Und das kann ich mir vorstellen, spielt bei Ulm eine Rolle, bei Dynamo Dresden. Markus Anfang hat diesen Kniff ja auch versucht. Vielleicht ist es gut, wenn wir jetzt mal die Jäger sind. Vielleicht tut uns dieser Positionswechsel ganz gut. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil egal wie es ist und wo du stehst, wenn Dynamo Dresden am Ende nicht aufsteigt, dann ist es ein Desaster für den Verein. Das ist bei Ulm jetzt anders. Die haben wochenlang gesagt, wenn es am Ende klappt, überragend. Wenn nicht, ist es trotzdem eine große Saison. Aber in diesem Moment, wenn du jetzt Tabellenerster bist, dann willst du es auch machen. Und dann bist du am Ende auch enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und das ist, glaube ich, für Ulm jetzt psychologisch tatsächlich eine neue Situation.
da sprichst du mir aus dem Herzen. Es ist genau das ist der Punkt, wo ich halt auch sage, und da kann der Vorteil im Saisonfinale bei Dynamo liegen, hat Markus Anfang ja auch schon mal gesagt, die einzige Mannschaft, die seit Saisonbeginn Druck hat, richtig Druck hat, unabhängig davon, ob sie sagt, dass sie aufsteigen will oder nicht, ist Dynamo gewesen. Von da ändert sich für Dynamo auf dem Platz 1 nichts. Genauso jetzt wenig, wenn sie auf Platz 3 stehen. Aber für Ulm ändert sich jetzt was. Und ich glaube, das kann man von außen versuchen wegzudiskutieren. Aber das ist dieses klassische Ding, der Gegner kriegt eine rote Karte und wird plötzlich stärker. Genauso ein Klassiker ist, du bist Tabellenführer und hast plötzlich was zu verlieren. Und der Satz, für uns bleibt so oder so eine geile Saison, das ist ja die absolute Binse. Also daran glaube ich überhaupt nicht. Von daher sage ich, es wird jetzt richtig spannend. Und Jens, um dir auch recht zu geben, Verlieren verboten, das ist die Überschrift für Samstag. Und klar, in 1-1 wäre am Ende für Dynamo auch vollkommen okay.
Jetzt gehst du aber schon runter. Du warst ja vorhin so optimistisch, so hochoptimistisch. Da bin ich von einem 3-0 ausgegangen. Jetzt sagst du schon, es ist ein 1-1 okay. Also am Ende der Sendung sind wir vielleicht bei einer 1-2 Niederlage. Also sollten wir jetzt.
Ich sehe also, du kannst Gedanken lesen, ja. Aber am Ende bin da ein Stück weit ja auch rational. 1-1 wäre absolut ein gutes Ergebnis, weil die Zeit wird für Dynamo spielen.
Na, im Endeffekt muss man nochmal sagen, ist es im Notfall sogar wichtiger, dass du dann in Münster gewinnst, als gegen Ulm zu viel zu riskieren, weil du in Münster halt die Chance hast, einen Konkurrenten dir dann komplett vom Leib zu halten. Ne? Weil wenn du die 4 Punkte bis dorthin noch hast, nehmen wir mal an, Münster gewinnt nicht in München, sondern spielt dort 1-1, Dynamo spielt 1-1, dann kannst du in Münster einen Konkurrenten direkt eliminieren mit einem Sieg. Du hast aber Ulm ja überhaupt nicht eliminiert, wenn du dort jetzt irgendwie gewinnst gegen sie. Die sind ja trotzdem dann immer noch sehr aussichtsreich drin. Und deswegen darf man da auf jeden Fall nicht zu viel riskieren. Und die zweite Geschichte ist ja auch, ich sehe Regensburg eher von dem Einbruch gefährdet jetzt kurzfristig, vor allem als Ulm. Und dementsprechend ist es wichtig, jeden Punkt jetzt mitzunehmen, weil man nicht weiß, welcher Punkt am Ende wie viel wert ist. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, da hat ein Punkt am Ende gefehlt. Und Dynamo hat zu oft diese Saison es verpasst, ein Remis mitzunehmen. Und nur alleine könnte man sagen, deswegen sind sie jetzt auch dort in diesem engen Gefilde mit drin. Sonst hätte man eben schon sich immer noch ein kleines Stück absetzen können. Und dementsprechend bloß nicht zu viel riskieren.
Dynamo spielt ganz oder gar nicht. Das sieht man an der Tabellenkonstellation. Wo man auch, das ist ja nun auch überall diskutiert worden, sieht, dass das Gründungsdatum von Dynamo Dresden gerade in der Tabelle verewigt worden ist mit 53 Punkten und eben der Tordifferenz plus 19. Was eine Konstante auch in diesem Podcast ist, ist, dass ich mich ständig aufrege über die sehr, sehr späte Terminierung von Fußballspielen in der dritten Liga. Die dritte Liga wartet ja oder muss offenbar immer abwarten, bis die erste und zweite Liga terminiert ist. Das ist jetzt zuletzt auch wieder sehr spät erfolgt. Dann eine Woche später kamen die Drittligatermine. Und wer in Gottes Namen setzt denn das Drittligaspiel von Dynamo Dresden, die weiteste Auswärtsfahrt der Saison, an einem Sonntagabend um 19.30 Uhr an? Wer ist denn auf diese geniale, in Anführungszeichen, Idee gekommen? Es hieß doch mal, dass Sonntagabendspiele um 19.30 Uhr zwischen Clubs stattfinden sollen, die relativ beieinander liegen oder wo die Entfernung nicht ganz so groß ist, damit das Fans auch irgendwie ansatzweise bewerkstelligen können. Aber ich sag mal, bei einem Sonntagabendspiel um 19.30 Uhr musst du als geneigter Dynamo-Fan den Montag freinehmen oder du hast einen Privatjet.
Es ist im Grunde den Fans von Dynamo Dresden gegenüber eine Frechheit, das muss man einfach so sagen. Also dieser Spieltermin, der ist sowieso grundsätzlich schwierig für Auswärtsfans. Und wenn es dann noch auf eine solche Distanz geht, dann ist das einfach super schwer zu bewältigen. Wenn wir uns angucken, wer an diesem Sonntag noch gegeneinander spielt, dann sehen wir um 13.30 Uhr Regensburg gegen 1860 München und um 16.30 Uhr Bielefeld gegen Rot-Weiß Essen, um dann um 19.30 Uhr die Fans von Dynamo Dresden runter in den Breisgau zu schicken. Das ist schon wirklich bitter und man merkt es ja seit Jahren, diese ewig diskutierte, aber nie umgesetzte Regel von 250 Kilometern respektive 300 Kilometern, die bei Abendspielen nicht überschritten werden sollen zwischen den beiden Mannschaften, die gegeneinander spielen, eben um den Gästefans eine halbwegs vernünftige An- und Abreise zu ermöglichen. Die wird seit Jahren konsequent ignoriert, so auch in diesem Fall. Und das ist natürlich bitter für Dynamo, weil wir da ja dann auch schon wirklich auf die Zielgerade der Saison einbiegen. Und wenn ich mir vorstelle, Freiburg 2 im April, samstags um 14 Uhr. Da werden sicherlich, je nachdem wie die tabellarische Situation ist, 3.000, 4.000, 5.000 Dynamos hingefahren, weil Freiburg ja auch wirklich noch eine schöne Stadt ist. Das Ganze wird jetzt für alle, die diese Reise auf sich nehmen, hochkompliziert und anstrengend.
Ja, du hast auch gar keine Planungssicherheit. Anstatt du jetzt mal sagst, okay, du terminierst wenigstens bis zum Ende. Jetzt ist wieder nur bis Mitte April terminiert worden. Klar, in der ersten und zweiten Liga ist das nicht anders. Aber die Fans haben ja auch einen Banner am Freitag hochgehalten. Mach doch endlich Termine unabhängig von der ersten und zweiten Liga. Das muss doch möglich sein. Das ist doch in anderen Ländern auch möglich, da einfach eine klare Regel zu schaffen und Regeltermine zu schaffen. Dass es dann vielleicht ein, zwei Spiele gibt, die in der Saison verändert werden, ist mir klar. Aber dass man für den Fan, für den, der das Fußballspiel konsumieren muss und oder konsumieren will, klare Ansetzung hat für Heimspiele und Auswärtsspiele. In anderen Ländern geht das auch. Frag mich, warum das bei uns nicht geht.
Also ich weiß nicht, wie das tatsächlich in anderen Ländern gehandhabt wird. In Italien ist es auch oft ganz knapp kurz davor und auch eine Katastrophe für Fans. Und wir hatten dieses Thema in Sachsen ja schon mal bei den Kumpels aus dem Erzgebirge, wo Matthias Heidrich ja damals richtig sauer war, weil Aue, es kann sogar sein, dass es auch Freiburg 2 war, bin ich mir ganz sicher, das gleiche Spiel, auch sonntagsabends dahin musste und dann aber Sachsenpokal hatte in der Folgewoche. Und der hat sich das mal explizit erklären lassen vom DFB, wie das zustande kommt. Und ich glaube, dass das deswegen eben schwierig ist, das wirklich unabhängig von der DFL zu machen, weil die Polizei da ja mitspricht und es geht dann auch um Reiserouten von Fans, wo können die sich treffen und so weiter. Und wenn dann die dritte Liga vorprescht und schon terminiert und dann die DFL ihre Topspiele nicht mehr so besetzen darf, wie sie es gerne hätte, weil die Polizei sagt, können wir leider nicht machen, weil da sind die Fans von Dynamo Dresden gerade unterwegs in den Westen oder wie auch immer. So funktioniert es halt nicht und das will der DFB natürlich auch nicht, da sich mit der DFL anlegen. Deswegen muss diese Abstufung, glaube ich, schon gewährleistet sein, weil man da innerhalb der Verbände einfach nicht rankommt. Aber die Frage ist natürlich grundsätzlich berechtigt, warum kann man das nicht einfach mit 2, 3 oder 4 Wochen mehr Vorlaufzeit planen und zwar für den gesamten deutschen.
Aber du hättest doch jetzt wenigstens die Termine bis zum Saisonende durchterminieren können.
Das meine ich.
Na, da hängt es wahrscheinlich jetzt wieder auch ein Stück weit an Leverkusen. Kommen die in der Europa League weiter? Wie sieht das in der Champions League aus? Und so weiter und so fort. Aber unabhängig, also diesen Konflikt mit DFL, DFB, ich glaube, den wird man nicht auflösen können. Was aber eher sein muss, die generelle Terminierung. Und wenn du dann terminierst, kann das Spiel Freiburg 2 gegen Dynamo nie das Sonntagabendspiel sein. Das müsste dann genauso im Computer so ein No-Go sein, wie eben, dass sich Wege treffen. Weil wenn es diesen Sonntagabendtermin nicht gäbe, würde ja Freiburg gegen Dynamo an diesem Sonntag auch spielen. Das ist ja praktisch auch ein künstlich erzeugter Termin, dass man sagt, die dritte Liga spielt am Sonntag 19.30 Uhr nochmal. Wenn die 16.30 Uhr gespielt hätten, hätte man das Spiel ja auch irgendwie unterbringen müssen an dem Wochenende. Und das dann so hinzusetzen, wenn du gleichzeitig auch ein bayerisches Derby hast, was du vielleicht auf Sonntagabend setzen kannst, das verstehe ich auch nicht. Und das ist ein Stück weit auch ja irgendwie auch, weil es wird Fans geben, die da runterfahren und es wird auch Fans geben, die in der Nacht zurückfahren. Und das ist natürlich ein Stück weit dann auch eine Sicherheitsfrage, die der Verband sehenden Auges auch irgendwie eingeht. Ne?
Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken.
Wir diskutieren jetzt auf jeden Fall noch das große Thema der letzten Woche. Nochmal für den Kollegen Tino Meyer, der ja nicht in Sachsen und in Dresden vor Ort war. Ralf Becker ist nicht mehr Sportgeschäftsführer der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
Dann stimmen die Gerüchte doch, die ich gehört habe.
Doch. Es wurde am Dienstag 18 Uhr offiziell durch den Verein bekannt gegeben. Was man sich jetzt fragt, ist Ralf Becker Bauernopfer? Ist er schuld an der Krise, die es vor dem 1860-Spiel und nach dem Halle-Spiel auf jeden Fall gegeben hat? Oder gab es handfeste Gründe, da den Schlussstrich zu ziehen nach knapp 4 Jahren unter dem Kapitel Ralf Becker Dynamo Dresden? Patrick, fang du an. Mit ein bisschen Abstand.
Mit ein bisschen Abstand, genau. Also handfeste Gründe, erstmal würde ich so sagen, gab es nicht. Es gab atmosphärische Gründe und das ist immer was Stimmungsmäßiges. Da ist also dann schon die Frage, warum in dieser Woche, warum nicht in einer anderen Woche? Und da kommen wir dann zu dieser aus meiner Sicht, und das sehe ich auch eine Woche später immer noch so, sehr, sehr schlechten Kommunikation von Dynamo. Also im Endeffekt war diese Trennung, glaube ich, eher absehbar. wenn man jetzt die internen Diskussionen dann sieht, die dort scheinbar abgelaufen sind, dann hätte man sie aber bloß nicht nach dem Halle-Spiel kommunizieren dürfen, weil dadurch ja der Eindruck entstanden ist, dass es ja wirklich an dem Halle-Spiel liegt. Aber was hatte denn jetzt Ralf Becker mit dem Halle-Spiel zu tun? Also genau das fragt sich ja jeder Fan und jedes Vereinsmitglied auch. Und da muss ich nochmal sagen, sind wir eben genau beim Thema Kommunikation. Der Aufsichtsrat ist ja eigentlich in einem mitgliedergeführten Verein auch ein Stück weit seinen Mitgliedern eine Erklärung schuldig, warum er wie handelt. Und für mich hätte es am Mittwoch einfach ein Pressegespräch geben müssen mit Vertretern des Aufsichtsrats, wo man das ganz klar kommuniziert, was sind die Gründe, wo man Klarheiten schafft und nicht eine zweite Pressemitteilung, die wohl immerhin schon mal besser war als die erste, aber ja trotzdem noch so viel Spekulationsraum lässt, dass man einfach wirklich bis jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, was genau jetzt hundertprozentig der Fall war und was vielleicht nur vorgeschoben wird. Weil das gibt's eben nun mal endgültig nicht, da ja alles, was wir jetzt erhalten, ja auch hingebogen sein kann.
Naja, so ein Sprecher des Aufsichtsrates oder ein Geschäftsführer, David Fischer oder Stefan Zimmermann, der sich da am Mittwoch oder am Donnerstag dann mal kurz hinsetzt, 15 Minuten, wenn sie es über einen Vereinskanal machen wollen, können sie es auch über Dynamo TV machen. Aber wo du auf jeden Fall mal was bekommst, wo du sagen kannst, okay, das und das sind die Gründe.
Genau, und vor allem aus eigenem Interesse, aus eigenem Vereinsinteresse will ich nur mal sagen. Also gar nicht für die Medien, dass das nicht falsch ankommt, sondern aus Interesse der Leute, die es mit diesem Verein halten.
Weil unterm Strich bleiben jetzt mehr Fragen als Antworten. Auch mit einer Woche Abstand und auch eingedenk der leichten Entspannung der sportlichen Situation durch den Sieg gegen 1860 sind ja die atmosphärischen Fragen und vor allen Dingen auch die perspektivischen Fragen. Jens, du hast das vorhin beim Thema Torhüter angesprochen. Wer spricht mit denen jetzt? Die sind ja überhaupt nicht geklärt und die kann man jetzt vielleicht für diese oder nächste oder übernächste Woche noch auch ausblenden. Aber dann stehen die ja umso vehementer an, ne? Ein Kader für die zweite oder eben dritte Liga, für was auch immer, ob zweigleisig planen ist ja immer das Schlagwort, das ist nichts, was man im Juni anfängt. Und von daher drängen sich jetzt Fragen auf, perspektivisch, aber auch eben rückblickend, was ist da eigentlich passiert zwischen Aufsichtsrat und Ralf Becker?
Ich glaube, Tino, das Vertrauensverhältnis war halt einfach gestört und der Aufsichtsrat wollte sich nicht vorwerfen lassen, so spät zu handeln wie vor 2 Jahren, als man dann nach dem Abstieg den Vertrag mit Becker verlängert hat. Und Patrick hat es ja letzte Woche auch schon angekündigt, es hätte ein Weiter-so mit Becker in der dritten Liga nicht gegeben. Und damit wärst du vor einer ziemlich ungewissen Zukunft gewesen.
Und trotzdem ist es dann die denkbar ungünstigste Woche nach der Niederlage gegen Halle und dem erstmaligen Verlust des direkten Aufstiegsplatzes seit dem dritten Spieltag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da den Sportgeschäftsführer zu entlassen und dann in der Pressemitteilung dazu zu erklären, dass jetzt die Köpfe wieder frei sind und man sich jetzt aber auf das große gemeinsame Ziel besinnen kann und alle Kräfte bündeln kann. Weil das ja den direkten Schluss nahelegt, dass Ralf Becker das Problem war, für die sportliche Talfahrt. Und das habe ich ja in den ganz vielen Kommentaren der sozialen Medien auch entnommen. Das kann man ja niemandem erklären. Und das ist ja tatsächlich auch nicht der Punkt gewesen, warum es sportlich nicht gut lief. Stattdessen hatte ich das Gefühl, in der Pressekonferenz mit Markus Anfang vor dem 1860-Spiel, dass die Entlassung von Becker eher noch zur Verunsicherung beigetragen hat innerhalb der Mannschaft.
Sie hätte auch noch zu mehr Verunsicherung führen können, als wir dann am Ende auf jeden Fall am Freitag gesehen haben. Das ist ja unbestritten. Also das ging ja sogar am Freitag dann noch einigermaßen gut aus und die Mannschaft hat eigentlich ganz gut ins Spiel gefunden. Das war aus meiner Sicht aber ein Riesenrisiko, was man dort eingegangen ist. Und grundsätzlich ist halt die Geschichte, man hätte nach Halle, also bloß nicht zu diesem Zeitpunkt, wie du es beschrieben hast, Tino, das tun dürfen, sondern ergebnisunabhängig sagen müssen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über den Sportchef zu entscheiden. Das ist nämlich tatsächlich im Frühling oft der Fall, weil man dann jemanden holen kann, der ab April, Mitte April die Gespräche führt. Also es ist tatsächlich kein ganz ungewöhnlicher Zeitraum, einen neuen Sportgeschäftsführer einzustellen oder sich dann umzuschauen. Aber man muss es einfach ganz anders in der Kommunikation angehen, als es hier gemacht wurde. Und die beiden Pressemitteilungen waren ja auch total widersprüchlich. Es heißt einerseits, mit Ralf Becker trauen wir uns es nicht zu, unsere Ziele kurz- und mittelfristig zu erreichen. Und einen Tag später in der Pressemitteilung heißt es bei Markus Anfang, der unter Ralf Becker gerade gearbeitet hat und von Ralf Becker immer unterstützt wurde, dass man mit Markus Anfang aber die Ziele kurzfristig und mittelfristig auf jeden Fall erreichen wird. Also das passt ja schon überhaupt nicht zusammen.
Ja, ein Wort zu Ralf Becker, weil ich finde die Tatsache, dass Dynamo jetzt noch keinen Nachfolger hat und wir hier diskutieren, wer könnte es denn überhaupt machen, wer soll denn jetzt die Gespräche führen in dieser so ganz heißen Phase, wo ja schon in Richtung nächste Saison geguckt wird, wo zweigleisig geplant werden muss, also wo richtig Arbeit schon auf demjenigen lasten würde, wenn er denn da wäre. Dass jetzt noch keiner da ist, das spricht für mich dafür, dass der Aufsichtsrat durchaus durch diese sportliche Talfahrt zeitlich unter Druck geraten ist und das Ganze natürlich vielleicht nicht in erster Linie, aber auch zu großen Teilen diesem sportlichen Abschneiden in den letzten Wochen geschuldet ist. Und dass der Aufsichtsrat dann vielleicht gesagt hat, jetzt müssen wir oder jetzt wollen wir ein Zeichen setzen, ohne den Trainer zu entlassen. Markus Anfang steht ja hoch im Kurs, das hat ja auch die Pressemitteilung am Folgetag dann nochmal gezeigt. Und trotzdem wollten sie, glaube ich, in irgendeiner Form einen Keil einhauen und sagen, ab jetzt, neue Zeitrechnung klingt so groß, aber ihr wisst, was ich meine, ab jetzt von vorne Köpfe frei und bitte alle Richtung Aufstieg. Und ich glaube, dass da diese Formulierung, Jens, die du vorhin gewählt hast, Bauernopfer, nicht allzu weit entfernt ist von dem, was tatsächlich passiert ist.
Da bin ich ein Stück weit total bei dir. Das Gefühl drängt sich mir nämlich auch auf, dass das irgendwie, ich sage jetzt nicht Kurzschlusshandlung ist. Also da bin ich komplett bei Patrick auch und würde schon sagen, dass das darauf hinauslief, dass man nicht länger mit Becker zusammenarbeiten will, dass man aber andererseits nach dem Halle-Spiel das Gefühl hatte, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen, was auch immer für ein Zeichen. Und am Ende kam das Zeichen raus, wir entlassen Becker, wir wollten es eh machen, dann machen wir es eben jetzt. Und dann fügen sich diese beiden in sich widersprechenden Pressemitteilungen, fügen sich dann halt nahtlos an, wo ich das Gefühl habe, das haben wir hier auch mehrfach schon thematisiert, dass es im Aufsichtsrat einfach ein Stück weit auch an Sportkompetenz, an Fußballkompetenz fehlt. Weil das, was da passiert ist, ist eigentlich Harakiri, wenn man das Ziel hat, gegen 1860 ein erfolgreiches Spiel zu machen. Patrick hat es gesagt, ne? Das Markus Anfang hat es deutlich gesagt, zwischen den Zeilen. Also viel deutlicher kann man sich als Markus Anfang kaum noch rauswagen. Er hat von Zuständen wie vom ersten FC Köln gesprochen, hat es dann versucht einzufangen, ne, mit den Worten, ja, wir sind ja auch ein großer Verein, das darf ja auch so sein, um dann zu sagen, dass es die Mannschaft aber schon ganz schön umtrieben hat. Und da erinnere ich mich wieder an Paul Will, der, glaube ich, in unserem Live-Podcast gesagt hat, naja, ich kann schon irgendwie hier auch bleiben wollen, auch wenn wir nie aufsteigen, am liebsten natürlich, wenn wir aufsteigen, aber ich muss natürlich, ich weiß ja auch gar nicht so richtig, wer meine Ansprechpersonen in der neuen Saison sind. Und das ist halt genau der Punkt. Ich meine, das hat Jürgen Wehlen schon vor anderthalb Jahren, zwei Jahren angesprochen. Wenn du als Verein auf ein Saisonende zusteuerst und nicht weißt, wer die Führungskräfte in der neuen Saison sind, das ist schon eine schwierige Konstellation, die Dynamo jetzt einmal mehr einholt. Und der Aufsichtsrat hat es offenbar diesmal irgendwie einfangen wollen und kommt dann eben zu so einer in sich aber überhaupt nicht stimmigen, ja, A, Verkündung, B, Kommunikation, C, Zeitpunkt, eigentlich alles falsch gewesen. Außer, dass man sich von Becker trennen will, weil dafür wiederum, da schließt sich für mich der Kreis, dafür gibt es natürlich gute Gründe, die ich wiederum auch nachvollziehen kann, zu sagen, nein, 4 Jahre Ralf Becker sind jetzt genug, wir wollen da einen neuen Weg gehen.
Naja, und vielleicht wollten sie jetzt den Zeitpunkt finden, vielleicht hätte man den sogar schon eher finden müssen, um zu sagen, okay, wir wollen da jetzt eine klare Linie fahren und wir wollen auch einen Ansprechpartner haben, Liga unabhängig, um es mal zu sagen, wer dann in der kommenden Saison hier die sportlichen Zügel in der Hand hält.
Du, aber Jens, das sind wir doch jetzt das, was Alex sagt, ne? Das ist alles richtig, aber genau diese Person gibt's jetzt nicht. Und ich sehe gerade ehrlicherweise auch noch nicht, dass die nächsten 14 Tage hier auftaucht.
Weil du sie auch ausschreiben musst.
Ja, die Frage ist ja wieder, habe ich ja auch gelesen, du könntest ja diese Wolte machen, indem du einen Sportdirektor, Manager einstellst und erstmal mit 2 Geschäftsführern weitermachst, dann muss die Stelle so nicht ausgeschrieben werden.
Aber du hast die ganze Zeit doch immer erzählt, wir brauchen 3 Geschäftsführer, weil wir haben so viele Aufgaben.
Das wäre jetzt ein taktischer Kniff, okay, sozusagen. Mhm. Du machst jetzt den taktischen Kniff, stellst Mitte April einen Manager ein, der macht das ganze Vertragliche und wenn er sich bewährt, sage ich jetzt mal flapsig, machst du ihn im November dann zum Sportgeschäftsführer. Gibt es auch andere Vereine, die das mal so gehandhabt haben? Wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber das wäre schon wieder so viel Taktik, da glaube ich ja gar nicht dran, dass so viel Strategie dahinter steckt.
Diese Nummer soll schon heiß sein, dass man tatsächlich jetzt nur einen Sportdirektor nicht als Sportgeschäftsführer holen will. Das hört man immer wieder. aus den Gremien. Das soll heiß in der Verlosung sein. Mich überrascht es auch, aber man hat sich scheinbar jetzt mittlerweile damit arrangiert, dass man auch ja mit zwei Geschäftsführern klarkommen kann. Und vor allem in einem dritten Drittliga-Jahr mit drei Geschäftsführern macht es das Ganze ja auch nicht leichter. Diese Variante muss man ja auch mittlerweile noch auf dem Schirm haben. Und dann kommt eben hinzu, dass man schauen muss, wie ist jetzt die Kompetenzverteilung? Also sprich, Ralf Becker hat ja komplett anders bisher gearbeitet. Er hat wirklich sowohl die sportlichen Sachen geregelt, als auch die Verträge selbst ausgehandelt mit vielen Klauseln, die auch clever angelegt waren, und hat im Endeffekt auch diesen Schriftkram größtenteils selbst gemacht. Jetzt könnte man sagen, weil David Fischer diesen Schriftkram, also alles, was formal zu klären ist, ja beherrscht, kann man ihm quasi mit auf den Schreibtisch geben. Dafür würde man einen Sportdirektor holen, der sich mehr rein um die sportliche Ausrichtung kümmert. Das kann auch Vorteile haben, weil man dadurch natürlich vielleicht nochmal die Verzahnung Nachwuchs wieder stärken könnte. Wobei ich auch sage, man muss bei Ralf Becker eben und bei seiner Bewertung der Arbeit sagen, warum waren jetzt so 4 Jahre Ralf Becker unbedingt genügend? Also die Frage will ich durchaus nochmal aufwerfen. Er hat ein unglaublich schlechtes Bild abgegeben in der Zweitligasaison, wo ich absolut der Meinung bin, dass man sich damals von ihm hätte trennen können oder vielleicht sogar müssen. Aber in der jetzigen Phase gab es eigentlich nicht so viel Kritik. Die Defensive ist aus meiner Sicht nicht ganz so gut aufgestellt, vor allem die Außenverteidigerposition, wie das hätte sein können. Aber im Groben und Ganzen ist dieser Kader eigentlich ordentlich und liegen da weniger Fehler vor. Und gerade bei dem, wo es bei Dynamo auch hakt, nämlich das Auge für Talente, und für die externe Sichtung, wo Dynamo ja auch noch den Chef-Scout in den letzten Jahren eingespart hat mit Christian Walder, dort war Ralf Beckers Stärke. Und dementsprechend muss man jetzt erstmal jemanden finden, der wieder mit so einem Blick da ist und halt solche Transfers überhaupt auch umsetzen kann. Und wenn dann Ralf Becker angerufen hat, dann waren schon manche Talente auch hörig.
Vielleicht muss man aber auch diesen Posten irgendwann mal wieder füllen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es ist bislang auch nicht gelungen, irgendeinen Nachfolger für Christian Walter zu finden oder zu installieren. Klar hat Ralf Becker das mit auf seinen Schreibtisch gezogen. Aber ja, ich glaube, so intern war es auch nicht immer ganz einfach mit Ralf Becker. Die Kommunikation war sicherlich manchmal auch ausbaufähig. Und ich weiß gar nicht, ob er so emotional so immer richtig angekommen ist an Dresden. So dieses ganz klare Dynamo-Gefühl hat er nicht immer vermittelt. Das war dann doch eher sachlich nüchtern. Wobei, Tino, andererseits könnte man sagen, in diesem heißen Dynamo-Umfeld war es vielleicht auch manchmal wohltuend, dass er ganz komplett anders reagiert hat.
Achtung, Jens, jetzt stimme ich dir ein zweites Mal zu. Wir halten fest, erstens verlieren verboten am Samstag und zweitens, damit hast du vollkommen recht, finde ich exakt genauso. In diesem emotionalen Dynamo-Umfeld ist so ein sachlich nüchterner Typ, finde ich, eigentlich ein ganz guter Gegenpol. Und in meiner Bewertung, in so einer ersten Bewertung der Zeit von Ralf Becker, sage ich auch, na klar hat man das Gefühl, dass er das alles sehr nüchtern mit wenig Identifikation macht. Zumindest nicht mit der Identifikation, die man sich bei Dynamo wünscht.
Und die dann sein Vorgänger auch gelebt hat, Ralf Minge. Aber es war eben nicht ganz einfach, gut, die Nachfolge von Ralf Minge anzutreten.
Da muss ich dir jetzt widersprechen. Das war nicht nur nicht ganz einfach, das ist praktisch unmöglich. Mhm. Weil Ralf Minge gibt's halt auch nur einmal. Und das ist eine Unikum-Legende. Da können wir sämtliche Worte suchen. Das wäre der größte Fehler gewesen, wenn Becker sich dem Verein angebiedert hätte und versucht hätte, jetzt mal in Minge Leid irgendwie zu spielen. Ich glaube, Ralf Becker war Ralf Becker und ist Ralf Becker und hat das in seiner Rolle, finde ich, auch gut gemacht. Der Patrick hat die Transfers beschrieben. Wir haben über den Kader gesprochen, den mit Abstand besten Kader der dritten Liga. Wir haben das Verhandlungsgeschick, die Verhandlungshärte von Ralf Becker aus angesprochen worden. Das sind ja alles Punkte, die auf der Habenseite sind. Und auf der negativen, auf der Minusseite ist dann wahrscheinlich dieses Gefühl, dass er ein Stück weit immer sein Ding für sich gemacht hat, dass er den Aufsichtsrat aus Sicht des Aufsichtsrats zu wenig einbezogen hat, dass er eben in seinem stillen Kämmerlein die Sachen durchgezogen hat. Jetzt muss man halt überlegen, was will man? Ne? Unterm Strich stand ja dann aber eine gute Entwicklung. Da bin ich auch bei Patrick. Ne? Wenn man die 4 Jahre jetzt schaut, fällt die Bilanz, glaube ich, nicht schlecht aus.
Die Identitätssache ist wirklich spannend, weil das tatsächlich viele Ralf Becker vorhalten. Aber ich muss noch mal kurz erinnern, wie viele bekannte Ex-Spieler hier zurückgeholt wurden, als Ralf Becker Sportgeschäftsführer war. Da haben wir Niklas Hauptmann, da haben wir Akagi Gokia, der zurückkam. Wir hatten Heiko Scholz, der als Co-Trainer immer gehalten wurde.
Scholle war aber schon eher da. Den hat Ralf
Becker schon eher da, aber wurde gehalten. Ja. Ne? Also auch da gab es nie eine Trennung. Also der hat sehr sensibel, Hansi Kreische wurde im Nachwuchs wieder eingebunden, Marco Hartmann wurde jetzt im Nachwuchsleistungszentrum engagiert. Also er hat ganz, ganz viele Sachen mit unterstützt, um die Identifikation zu stärken. Ulf Kirsten auch reingeholt. Also da ist ganz, ganz viel in der Richtung passiert, wo man sagt, die Sachen, die er gemacht hat, die hat er wohl überlegt, auch im Sinne der Fans und der Mitglieder getan. Und wenn man sich insgesamt noch anschaut, wie voll das Stadion ist, war diese Identifikation im Umfeld ja insgesamt mit Dynamo auf jeden Fall da. Mhm. Also kann man ihm diesen Punkt, finde ich, nicht so sehr vorhalten. Er lief vielleicht nicht jeden Tag im Dynamo-Outfit durch die Gegend, aber die Frage ist ja, ob das ein Sportgeschäftsführer permanent tun muss.
Mhm. Dann sprechen wir aber jetzt nochmal über die Pressemitteilung vom Mittwoch, über die Pressemitteilung mit Markus Anfang, die dann kommuniziert wurde. Man habe vor, mittel- und langfristig mit Markus Anfang und das Wort, worauf alle, glaube ich, Wert gelegt haben, Liga-unabhängig zusammenzuarbeiten. Und das in der Woche, wo natürlich in der letzten Woche auch viel über Markus Anfang diskutiert wurde. Hast du damit erstmal Ruhe reinbekommen? Ich glaube, für Markus Anfang, auch wenn er das so ein bisschen abgetan hat in der Pressekonferenz vor dem 1860-Spiel, war diese Mitteilung und diese Kommunikation auch sehr, sehr wichtig und entscheidend. Aber andererseits muss man sagen, wenn das schiefgehen sollte mit dem Aufstieg in die dritte Liga, wie auch immer, kann es dann ein weiter mit Markus Anfang geben, nachdem du zweimal den Aufstieg verpasst hast und natürlich, und das haben wir auch oft diskutiert, Markus Anfang ist ein guter Trainer, aber du hast dann zweimal dein Ziel verfehlt.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass man sich damit, wenn man Pech hat, eine Riesenbaustelle aufgemacht hat. Es kann natürlich alles gut gehen, wenn Dynamo jetzt so weiterspielt, dann wird das am Ende wahrscheinlich gut gehen und man steigt auf und alles ist in Ordnung. Und ab der neuen Saison kann man dann ja sowieso wieder neu denken und neu sprechen. Wenn das nicht so kommen sollte, dann hat man sich, glaube ich, mit diesem einen Wort Liga unabhängig wirklich sich selbst in eine riesige Zwickmühle begeben, weil man natürlich sagt, im Grunde und de facto zu Ende gedacht, egal was jetzt hier passiert, wenn wir am Ende Fünfter oder Sechster werden, wir wollen Liga unabhängig weitermachen. Das kannst du ja aber niemandem vermitteln, wenn du am drittletzten Spieltag plötzlich nur noch Vierter bist, dass du einfach weitermachst wie zuvor. Das ist ja logisch, dass dann diese Diskussionen kommen und man in aller Regel in solchen Situationen auch reagieren muss. Auf der anderen Seite kannst du dann aber nicht einfach sagen, okay, jetzt wechseln wir den Trainer, weil du dann als Aufsichtsrat Gefahr läufst, dass ganz Dresden feststellt, hoppla, wenn unser Aufsichtsrat ein Machtwort spricht und sich deutlich positioniert, dann kann das schon wenige Wochen später nichts mehr wert sein. Und das ist tatsächlich eine Situation, die Dynamo, wenn sie Glück haben, nicht auf die Füße fällt, aber Dynamo definitiv auf die Füße fallen könnte.
Also ich muss erstmal sagen, es war, soweit ich weiß, insofern wenigstens wohl überlegt mit dem Liga-unabhängig, da es tatsächlich in den letzten Wochen schon die feste Überlegung gab, mit Markus Anfang kurzfristig zu verlängern und das abzusichern, falls man nicht aufsteigt. Also diese Überlegung gab es und die ist grundsätzlich, wenn man von Halle und mit Abstrichen noch von Aue absieht, auch okay, dass man sagt, man will jetzt mit einem Trainer mal länger arbeiten und diese Kontinuität beibehalten. Komisch fand ich, nochmal in Klammern, dass man dann den Sportchef, der mit Markus Anfang gut kann, gleichzeitig vor die Tür setzt. Das ist eine andere Frage, weil jetzt muss man jemanden finden, der mit Markus Anfang gut kann. Dann hat diese Ralf Becker-Entlassung natürlich auch für viel Verwirrung gesorgt, das haben wir auch aufgeklärt. Jetzt ist die Frage, dass man sich dann öffentlich so weit rausgelehnt hat, plötzlich in der Pressemitteilung. Das fand ich auch überraschend, weil es natürlich wieder ein Risiko birgt. Und bei Markus Anfang muss man jetzt schauen, grundsätzlich ist er ein Top-Trainer, was es angeht, ein ordentliches Spielsystem reinzubringen, eine ordentliche Philosophie auf den Platz zu bringen. Und auch für diese Liga einer, wo ich sage, der wird es spätestens beim dritten, vierten Mal auf jeden Fall hinkriegen, dass er dann hochgeht. Weil wenn Dynamo dieses Jahr scheitert, dann glaube ich, hat es auch wirklich immer noch was mit der Mentalität und mit dem Charakter der Spieler irgendwo zu tun, dass die eben im entscheidenden Moment vielleicht nicht die Nerven haben für diesen Aufstiegskampf. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Markus Anfang natürlich, wenn er jetzt hier über 3, 4, 5 Jahre vielleicht Trainer sein soll, was ja aktuell die Überlegungen bei Dynamo sind, so ein Szenario zu machen, dann muss er sich natürlich aber auch ein Stück weit neu erfinden. Denn er kann nicht mit ein und demselben Spielsystem und mit wenigen Wechseln in der Stammformation, über Jahre sind es natürlich dann schon ein paar, aber nichtsdestotrotz, ewig so weiter dann arbeiten, weil er muss natürlich dann immer mal wieder ein paar neue Stellschrauben drehen. Also ich glaube, für Markus Anfang wird sich da auch ein neues Feld aufmachen, nämlich, dass es eben was ganz anderes ist, wenn man so lange wie ein Schmidt in Heidenheim oder vielleicht auch in Elversberg Horst Steffen arbeitet, dann muss der Trainer eben noch viel mehr auch moderieren in einem Verein.
Und ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das passieren kann und wird, weil du hast in der nächsten Saison ja auch ganz andere Rahmenbedingungen. Das steht ja fest. Du war ja alles auf einen Aufstieg innerhalb von 2 Jahren ausgerichtet. Und da ist das finanzielle Polster, was du vielleicht in dieser oder in der letzten Saison hattest, nicht mehr so gegeben.
Das stimmt, Jens. Und trotzdem finde ich den Aspekt personelle Kontinuität, den kann ich in dem Punkt durchaus was abgewinnen. Eben zu sagen, okay, wenn das jetzt in diesem Jahr nicht klappen sollte, muss das analysiert werden, dann hat das Gründe. Und trotzdem sich nicht den Gepflogenheiten der Branche hinzugeben und den Trainer auszutauschen, das hat schon was. Weil, dass Markus Anfang ein guter Trainer ist, das ist unbestritten. Und von daher kann ich dem durchaus was abgewinnen, zu sagen, komm, lass es uns nächstes Jahr mit ihm nochmal probieren. Weil wenn du jedes Jahr den Trainer wechselst, nehmen wir mal ein Beispiel aus der 2. Liga, Hamburger SV, hat das ja auch nicht, sorgt das ja nicht automatisch dafür, dass du es eben das Jahr drauf schaffst. Wenn du am Trainer festhältst, übrigens auch nicht, ne? Also das ist, dem kann ich was abgewinnen. Andererseits, und das ist in Dresden ja der viel wichtigere Punkt, ist ja das Emotionale und das Atmosphärische. Wie das zusammengehen soll, wenn Dynamo den Aufstieg nicht schafft, mit dem Trainer weiterzuarbeiten, an dem das Umfeld ja auch viel kritisiert, das Auftreten von Markus Anfang, die Interviews, wird immer wieder angesprochen, sein das Fehlersuchen bei anderen und so weiter, so eine fehlende Souveränität, das wird ihm vorgeworfen. Dass sich diese Sachen dann nicht verstärken im Falle des Misserfolgs, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wie das der Aufsichtsrat dann argumentativ auch gegenüber seinen Mitgliedern durch die Sommerpause trägt, fällt mir jetzt auch gerade schwer zu glauben. Und dann hoffe ich mal, bei all dem, was der Aufsichtsrat der letzte Woche verfasst hat, dass der Markus Anfang zumindest mal das Signal ausgesendet hat, dass er auch bleiben will. Hm. Oder vielleicht ist das wieder ein ganz großer Plan unter dem Motto, wenn Dynamo nicht aufsteigt, wird Markus Anfang von selbst hinhauen. Und dann kann man als Verein ja sagen, na, wir hätten ihn schon gerne behalten, ist ja ein guter Trainer. Aber natürlich, wenn er sich jetzt verändern will, stehen wir dem nicht im Weg. Aber das ist jetzt wieder zu viel Strategie, das traue ich diesem emotional handelnden Verein eigentlich nicht zu.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, dann nicht ganz so einfach kommunizierbar und das hat Alex ja jetzt auch klar gerade durchklingen lassen. Es würde eine mäßige Rückrunde sein, wenn du nicht aufsteigst, das so zu kommunizieren. Es war eben in der Vorsaison ganz anders. Da hast du eben eine brillante Rückrunde gespielt und bist eben durch die vermaledeite Nacht von Meppen hauptsächlich auch gescheitert und durch deine Hinrunde. Aber da war die Stimmungslage eine ganz andere und wenn du es dieser Saison verpasst, glaube ich, wird die Stimmungslage eine andere sein als dann in der Vorsaison, weil eben alles auf das Ziel Aufstieg aufgerichtet war.
Ich glaube, am letzten Spieltag kann man, das ist ja ein Heimspiel gegen Duisburg, egal wie das dann ausgeht, kann man irgendwas schon Emotionales schaffen, was nach vorne geht. Das glaube ich schon, wenn man das clever anstellt, dass das geht. Was ich viel schwieriger finde, ist die Situation, die Alex beschrieben hat, wenn du 3, 4, 5 Spieltage vor Schluss plötzlich eben Vierter bist, warum auch immer. Und wenn es Fehlentscheidungen durch den Schiedsrichter sind oder Verletzungspech oder 3 Pfostenschüsse, dann hast du dir jegliche Grundlage oder Handlungsspielraum genommen, weil du kannst den Trainer dann nicht entlassen. Also nach der Pressemitteilung nicht. Ansonsten bist du generell komplett unglaubwürdig. Du musst also jetzt die Saison mit Markus Anfang zu Ende spielen, egal was am 1. Mai die Tabelle sagt.
Genau das wollte ich gerade auch nochmal ergänzen. Also gerade der Gegner vom vergangenen Freitag, die Löwen, haben gezeigt, was so ein Trainerwechsel freisetzen kann. Vorher unter Jakobacci haben die unsäglichen Müll zusammengespielt und unter Agianikis sind die mit die beste Mannschaft der 3. Liga im Jahr 2024, obwohl es das gleiche Personal ist. Und bei Dynamo Dresden haben wir ja durchaus Themen, wo du sagst, wo kommt das her? Das ist irgendwie im Kopf verankert. Diese Two-Face-Dynamo-Geschichte zu Hause richtig stark, das war meine Tochter, die ist gerade hier auf dem Arm, zu Hause richtig stark und dann präsentierst du dich trotz dieser Leistungen zu Hause in den Derbys so desolat, wie es Dynamo passiert ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Dynamo in eine Situation kommt, kurz vor Saisonende, wo sie sagen, jetzt müssen wir eigentlich einen Impuls setzen, unabhängig von fußballtaktischen Inhalten, müssen wir nochmal was Neues versuchen, einfach um in die Köpfe der Spieler zu kommen, um da nochmal eine neue Situation zu schaffen innerhalb der Mannschaft. Und dieser Möglichkeit hat Dynamo sich jetzt selbst beraubt.
Ich sehe das ein Stück weit anders, weil all das hatten wir schon im Endeffekt auch in Dresden. Und das ist so die Position, wo man den Aufsichtsrat irgendwo verstehen kann. Die sagen, wir haben zigmal den Trainer gewechselt und wir sind immer wieder in dieselben Muster zurückgefallen. Und jetzt wollen wir es anders probieren. Das ist zumindest diese Argumentation, die man dort hört. Der muss man nicht folgen. Also man kann das auch ganz klar anders sehen. Und die ganzen Schwierigkeiten sind natürlich auch berechtigt, gerade in den Szenarien, die möglich sind. Aber die Frage ist ja immer, den Trainer, den du in der dritten Liga holst, um in den letzten 4, 5 Spielen die Saison zu retten, der ist dann wieder kein Trainer für die zweite Liga. Und dann musst du den im November, Dezember wieder in der zweiten Liga entlassen und dann holst du wieder den nächsten Trainer. Um aus dieser Spirale mal rauszukommen, ist ein grundsätzliches Bekenntnis zu einem Trainer eigentlich was Wichtiges. Gerade wenn du wie bei Markus Anfang weißt, dass der schon höher gearbeitet hat, dass der eigentlich fußballfachlich auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Und die einzige Sache ist halt, wie gesagt, ist er auch als Typ geeignet, dann einen Verein auf lange Sicht hin so intensiv zu begleiten und sich immer wieder auch neu zu erfinden, weil das musst du einfach, wenn du länger arbeitest. Viele Trainer, die sind ja nach 1, 2 Jahren sowieso wieder weg, da muss man dann auch nicht so viel moderieren oder muss nicht 5000 Sachen neu erfinden, aber du musst schon, finde ich, ein Stück weit noch flexibler werden. Wenn du eben länger arbeitest in einem Verein. Diese Schwierigkeit sehe ich vor allem. Er hat das jetzt geschafft mit dem System, der Erfolg gibt ihm auch absolut recht, aber ich glaube, er muss auf Dauer wieder einen Weg finden, wie er in diese Mannschaft erstens wieder mehr Wechsel reinbekommt, dass er auch die Reservisten wieder mehr mitnimmt und der zweite Punkt ist auch taktisch, dass er wieder mehr variiert und mehr eingreift im Spiel. Erstens, weil es ihm sportlich helfen wird und zweitens, weil es ihm auf Dauer helfen wird, wenn er wirklich länger Trainer bleiben will, dass er diese Dinge im Umfeld moderiert bekommt. Weil sonst nimmt die Kritik an ihm immer weiter zu und dann erleben wir genau das, was ihr auch viel angesprochen habt hier.
Ich glaube, dass diese Gedankengänge aufgrund der Vergangenheit in Dresden sicherlich nachvollziehbar sind, zu sagen, wir setzen auf Kontinuität, wir gehen auch in die nächste Drittligasaison mit Markus Anfang, weil wir in seine Inhalte vertrauen und in ihn als Trainer. Ich glaube aber, dass diese Herangehensweise der Realität nicht standhalten würde, wenn Dynamo Dresden tatsächlich drauf und dran ist, den Aufstieg zu verspielen. Also das ist alles im Konjunktiv, keine Frage. Und es kann gut sein, dass alles sauber über die Bühne geht. Dynamo steigt auf mit Markus Anfang und alles geht weiter. Aber 3 Spieltage vor Schluss ganz bewusst zu sagen, als Dynamo Dresden, nein, kein Feuerwehrmann, weil wir in Markus Anfang vertrauen. Da bin ich gespannt. Also da geht's in jedem Fall rund, wenn das zu dieser Situation kommen sollte.
Einen Trainer sucht, und da hatte ich letzte Woche ein bisschen Schnappatmung, als es in den sozialen Netzwerken hieß, Dynamo Dresden, wir suchen einen Trainer, Co-Trainer und Mannschaftsbetreuer. Da dachte ich erst, haben sie Tabula Rasa gemacht, aber es geht ums Frauenteam. Das Frauenteam sucht für die kommende Saison einen Trainer, Co-Trainer und Mannschaftsbetreuer. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr euch gerne gerade bei der Sportgemeinschaft bewerben. Hat auch für einen Schmunzler bei dir gesorgt, oder Patrick? Kam genau am letzten Dienstag.
Ja, vor allem, weil Markus Anfang ja den Job nicht machen wollte. Da hätte er mehr Ruhe gehabt. Das kann man auf jeden Fall sicher sagen.
Also ich habe mich über den Posten für das Frauenteam jetzt nicht beworben. Und wie das jetzt da abgelaufen ist, weiß ich leider auch nicht. Aber ich will, das meint jetzt nicht despektierlich dem Frauenfußball gegenüber. Nee, ich habe das auch nicht wirklich wahrgenommen. Also da war so viel jetzt diese Woche. Also ich kam mir wirklich vor wie beim ersten FC Köln kurz mal. Viel so gewesen, Parallelen. Meine Güte, das muss auch mal sein. Ich meine, wir sind ein großer Verein. Wir haben viel Power in diesem Club und wir müssen halt versuchen, das alles wieder so auf die Straße zu bringen, dass uns das hilft, dass wir erfolgreich sind. Und mit dem Thema habe ich mich jetzt nicht befasst, habe ich auch nicht wirklich wahrgenommen. Ich bin nicht so der jetzt jeden Tag die Gazetten durchliest und so und guckt, was da jetzt neu geschrieben wird, weil das wird mir am Platz auch nicht helfen mit den Jungs, wenn ich jetzt sage, habt ihr gelesen, was sie jetzt geschrieben haben, jetzt müsst ihr den Ball nach links schießen oder nach rechts schießen.
Im Endeffekt ist natürlich das ein ganz anderes Feuer, wenn du dort unten in diesem Hexenkessel das ganze Ding machen musst und auch natürlich jeder auf alles schaut, was du machst, und er hat natürlich da auch, ihr habt das ja auch angesprochen, auch Steigerungspotenzial bei dem, wie er halt mit der gegnerischen Bank oder mit dem Schiedsrichter sich dann beschäftigt werden muss.
Können wir zum Schluss festhalten, dass wir uns eins nicht wünschen, eine Relegation gegen den aktuell Tabellen 16. der zweiten Bundesliga. Ich glaube, das braucht niemand, weil ich weiß doch, wie das im überregionalen Deutschland dann abläuft. Da reden alle über alles, aber nicht über dieses Fußballspiel. Und Dynamo gegen Hansa Rostock gerne in der kommenden Saison in Liga 2, aber bloß nicht in der Relegation.
Jens, da bleiben wir jetzt einfach mal im Hier und Jetzt, schieben das mal noch echt weiter voraus, gucken erstmal am Samstag auf Ulm, dann gucken wir mal, dass hier ein Sportdirektor, Manager, Sportchef, was auch immer herkommt, und dann gucken wir mal, ob eine Relegation überhaupt notwendig
Sehr
ist.
Sehr gut, das ist Stück für Stück. So trainiert der Mann seine Marathons und so gehen wir es jetzt auch an. Wir sagen Danke an Alex Köper, arbeitet für Magenta Sport und den MDR. Danke Alex für deine Einschätzung. Und eine gute Zeit.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Uns auch, und Dankeschön auch an Patrick Franz, der für die Kollegen der Bild schreibt. Patrick, vielen Dank für heute und für letzte Woche.
Ja, danke auch an dich, Jens, und schöne Woche noch.
So, das war unsere Runde. Oh, wir haben eine ganze Menge diskutiert und freuen uns jetzt auf den Ulmer Spatz. Nach dem Löwen kommt der Spatz und das Stadion ist schon wieder ausverkauft am Samstag. Wahnsinn.
Das zeigt es, wir kommen so langsam in die Crunch-Time, ne? Um ein bisschen den amerikanischen Begriff hier reinzubringen. Jetzt wird es so langsam ernst und klar, das ist so vielleicht sogar Auftakt für das Saisonfinale, kann man vielleicht schon so sagen, ne?
Zwei Wochen später geht's dann nach Münster. Münster auch brutal stark drauf. Also, das wären die Wochen der Wahrheit für Dynamo Dresden in der dritten Liga. Mal wieder, ja, mal wieder. Ihr könnt den Tipp abgeben beim Spieltagstipp von unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsener. Gibt's tolle Preise zu gewinnen. Wo gebt ihr den ab? Einfach über die Dynamo-App. So, Tino, ich hoffe, bei dir läuft die Vorbereitung auf den Marathon, auf den Wien-Marathon. Auch da gehen wir in die Crunch-Time, in die heiße Phase. Meisterlich. Absolut. Du bist da der Spitzenreiter, was die Vorbereitung betrifft.
Na, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die anderen so praktisch gerade am Trainieren sind, aber das ist auch gar nicht so der Punkt. Ich selber bin ganz zufrieden, läuft jetzt ganz ordentlich, so ein paar Tempoeinheiten abgespult. Hab mir da so sogar ein bisschen die rechte Oberschenkelrückseite so ein bisschen angezerrt. Das ist natürlich medizinischer Schwachsinn, den ich erzähle, aber so fühlt sich's an. Und habe da aber jetzt in meiner Woche da in Österreich Murmeltiersalbe entdeckt.
Löwe, Spatz und Murmeltier. Genau. Der zoologische Podcast von sächsische.de und Radio Dresden.
So sieht das aus. Und jetzt ist praktisch bei mir jeden Tag Murmeltiertag.
Ist da Murmeltier-Extrakt drin oder ich habe diese Salbe noch nie gehabt?
Im Grunde ist mir egal, was drin ist, weil ja, ich gerade das
Gefühl habe, es hilft. Der Beipackzettel fliegt sofort in die Tonne, ja? Also du guckst nicht mal drauf.
Ich habe natürlich drauf gekommen, bin ich ja bei dem Ortsspaziergang durch Leutasch, durch den Ortskern, war so ein, wir würden sagen, Tante-Emma-Laden, also es gab alles dort, und da stand auch ein Schild da davor, weil es gab in dem Ort keine Apotheke. Eigentlich wollte ich ja auf klassische Medizin zurückgreifen, irgendwas zum Einschmieren, so war mein Gedanke. Und dann bin ich bei Murmeltiersalbe hängen geblieben, weil es gab keine Apotheke. Und der Murmeltiersalbe wird zumindest laut Beipackzettel ja auch heilende Wirkung zugeschrieben. Und wie gesagt, ob das jetzt nur so stimmt oder ob es nur der Placebo-Effekt ist, es wird von Tag zu Tag besser.
Hoffen wir mal, dass es hilft, deine Murmeltiersalbe, und dass sie gut genug ist und dich dann in Wien ordentlich antreibt und dass du verletzungsfrei bleibst. Und noch mehr hoffen wir natürlich auf 3 Punkte gegen die Spatzen am Samstag für Dynamo Dresden. Das wird unseren Ulmer Stammhörer, den Thomas, zwar nicht freuen, aber Thomas, du nimmst uns nicht übel. Am Samstag denken wir durchweg schwarz-gelb und da denken wir nur im Sinne der Sportgemeinschaft.
Tino. Und ich denke, Jens, dass Thomas aber durchaus registriert hat, dass mir hier eine gewisse Ulm-Gegnerschaft eingeredet wird, dass die praktisch nie naturgegeben ist, sondern dass du die mir versuchst einzureden. Ich bleibe aber dabei, was ich vorhin gesagt habe, für den Samstag habe ich ein gutes schwarz-gelbes Gefühl.
Und du weißt ja, ich bin da nicht nachtragend oder so. Wenn das schief gehen sollte, spreche ich dich darauf nächste Woche definitiv an. Ich hoffe, ich muss dich darauf nicht ansprechen.
Wir werden sehen.
Eine schöne Woche weiterhin.
Ja, dir auch und allen unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls. Bis nächste Woche.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.